Und los geht's.
Ladies and gentlemen, you're listening to the Bucks Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Bucks Podcast Ausgabe 181. Es ist der 26.03.2018 und heute mit dabei sind der Eugen.
Servus.
Der Imano.
Hallo.
Und die Samira.
Hallo.
Ich bin der Robert und wir blicken zurück auf die große Fightcard in Hamburg. Angefangen mit den Kämpfen Albon Pervizay gegen André Bunga, Unanimous Decision, Agron Smakichi gegen Tonike Puric-Mashvili, Unanimous Decision, Clara Svensson mit einem eindrucksvollen TKO über Mari Tunashvili, Ali Erendemiserin gegen Rad Rashid mit einem TKO in der zweiten Runde und dem ersten größeren Kampf der Veranstaltung Karo Murat gegen Travis Reeves. Ein TKO in der 12. Runde. Eugen, fandst du, dieser TKO kam zurecht oder fandst du das sehr unglücklich?
Ja, definitiv unglücklich, ne? Also gerade vor dem Hintergrund der letzten Sport 1 Boxübertragung und den Urteilen und Geschehnissen da, wirkt das natürlich nicht gut irgendwie. Also Rocky hatte ja im Fernsehen gesagt, das meinte doch irgendwie, ach komm, das müsste jetzt nicht sein und so. Und ich gebe ihm da auch irgendwo recht. Also ich finde, da gibt es irgendwie so.
Ich glaube, er sagte, ach komm Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Ja.
Irgendwas in der Richtung sagt.
Genau, ja, irgendwie sowas.
Das ist doch jetzt nicht euer Ernst oder so.
Ja, wie gesagt, die Übertragung davor von Sport 1 war ja auch schon ein bisschen fragwürdig und oder die Urteile oder Ergebnisse und das jetzt ist ja jetzt schwierig. Also im ersten Moment hätte ich auf jeden Fall auch gesagt, nein, das geht gar nicht so. Wenn man sich das anguckt, im Abbruch, in Zeitlupe und danach Direktion von Reeves, ja, kann man es irgendwie auch rechtfertigen, natürlich, aber es bleibt natürlich ein fader Beigeschmack, weil der Abbruch einfach auch in der 12. Runde, so um die 30 Sekunden vor Ende des Kampfes stattfand. Das ist natürlich immer sehr, sehr unglücklich und Reeves war ja eigentlich auch bei allen neutralen Beobachtern tendenziell doch deutlich vorne nach Punkten. Und das dann so abzubrechen, ohne dass er wirklich unten war, ich weiß nicht. Also ich glaube, selbst wenn Murat ihn in den nächsten ein, zwei Händen vielleicht niedergeschlagen hätte, hätte er erstmal 10 Sekunden gehabt, um sich zu erholen, mehr oder weniger. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass er dann wirklich K.O. gegangen wäre. Ich denke, das hätte schon noch irgendwie überlebt. Aber ist halt schwierig, ne, zu sagen. Ich meine, Reeves hat mir so gut gefallen. Der hat Murat echt alles abverlangt. Und Murat auch nicht gut aussehen lassen. Und das hat er schon echt stark gemacht. Und ich würde mir da eigentlich schon irgendwo ein Rematch wünschen. Murat hat zwar auf dem Papier gewonnen, aber das ist natürlich auch ein Kampf. Das ist jetzt nicht unbedingt Werbung für ihn, so. Das Ergebnis. Wie gesagt, er hat einen Sieg im Rekord, aber ja, wenn man sich den Kampf anguckt, ist es auch kein wirklich schöner Sieg, den man so haben will. Also Reeves, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, ist sicherlich auch deutlich stärker als zum Beispiel Bösel, aber so Murats Leistung, weiß ich nicht. Also wirklich gut gefallen hat er mir nicht und der Abbruch definitiv sehr unglücklich.
Doch. Wir hatten ja vor dem Kampf oder während des Kampfes auch noch miteinander geschrieben. Ich fand irgendwie, dazu ja geschrieben, ja, das liegt vielleicht daran. Findest du denn, dass bei Murat irgendwie auch die Luft raus vielleicht ist?
Ja, ich weiß nicht, ob bei ihm die Luft raus ist. Ich denke mal, dass Travis Reeves auf jeden Fall von seinem Stil her schwerer zu boxen war als Bösel. Gegen Bösel sah Murat halt viel besser aus und Travis Reeves sah auch top austrainiert, er sah fit aus, auch wenn er am Ende des Kampfes natürlich Konditionsschwierigkeiten hatte, weil er halt die meisten Runden auch die ganze Zeit gearbeitet hat und Murat halt sich in seiner Passivität zu sehr ausgeruht hat. Für mich auf jeden Fall viel zu viel für meinen Geschmack. Hat natürlich manchmal gekontert, dadurch gute Treffer gesetzt, aber einfach viel zu wenig gemacht, um die meisten Runden zu gewinnen. Auf jeden Fall klar. Also es gab bestimmt einige enge Runden. Aber dass es jetzt so viele klare Runden für Murat gab, das kann mir eigentlich keiner erzählen. Deswegen fand ich, hätte der Kommentar vielleicht auch noch ein bisschen objektiver sein können. Weil auf meiner Scorecard lag er halt in der 11. Runde mit 103 zu 107 zurück. Ja, wenn man da 10 zu 8 dann wertet. Ja, keine Ahnung, das ist halt deutlich unterlegen.
Also fandest du jetzt Tobias Drews nicht objektiv?
Für meine Verhältnisse, also für mich war Rocky Gianni am Ende objektiv, weiß ich nicht, oder vielleicht bin ich nicht objektiv, aber eigentlich habe ich nichts gegen einen von den beiden Boxern. Ich finde Karo Murat auch, sein Kampfstil auch recht ansehnlich, also mich hat er unterhalten, ich mag auch seinen Kampfgeist, ich fand, es war einer der besten Kämpfe des Abends, auch wenn er da für mich verloren hat. Ich finde, man hätte aber schon von Anfang an den Kampf anders, also kritischer einordnen müssen, weil die ersten Runden waren halt nicht alle so so deutlich, oder manche waren halt knapp, auch wenn sie gesagt haben, jetzt weiß ich nicht, zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, ob sie die zweite an Murat gegeben haben oder die dritte, ich glaube, es war die zweite und das war halt auch eine enge Runde und das muss man halt nicht so sehen und das kann man dann auch sagen, dass es eine enge Runde ist. Graziano hat halt zum Ende des Kampfes dann gesagt, dass es dass Reeves eigentlich klar vorne liegt dann und das habe ich auch so eingeschätzt. Manche Runden kann man natürlich dann auch anders geben, aber trotzdem hätte er ohne den Kampfabbruch den Kampf gewonnen und deswegen ist der Abbruch natürlich umso tragischer für ihn und er hat ja noch nicht so viele Kämpfe, 19 jetzt, und nicht so viel Erfahrung, sonst hätte er die Situation anders gelöst und hätte sich die Zeit genommen auf seinen Knien und wäre wieder hochgekommen und hätte den Kampf gewonnen. So einfach wäre es gewesen. So. Und er sah jetzt auch nicht so übertrieben, ja, er wurde jetzt auch nicht so übertrieben misshandelt, sagen wir so. Also natürlich war das schon eine brenzlige Situation. So. Er hat viele Treffer genommen, hatte natürlich dann auch die Arme unten, so, aber auch aus Schwäche. Aber man hätte es einfach dazwischen gehen können, kurz ihn fragen können, willst du weitermachen, ist alles okay, dann nochmal los, also die beiden nochmal boxen lassen und dann sehen, wenn er wieder in Schwierigkeiten gekommen wäre, hätte man immer noch abbrechen können. Ich fand es halt auch so ein Ticken zu früh und die Situation nicht so krass, nicht so krass gefährlich, sagen wir so. Er hatte jetzt auch kein Blut, was ihm ins Auge gelaufen ist oder sonst was, also es ist halt, ja, also ich hätte den Kampf nicht abgebrochen und ich weiß nicht, warum manche Leute da irgendwie bei jeder Kleinigkeit irgendwie dazwischen gehen müssen. Keine Werbung, ja, für Karim Murat müsste ein Rematch auf jeden Fall gemacht werden, weil für ihn war es echt kein guter Kampf, auch wenn er am Ende gewonnen hat. Also schon ein guter Kampf zum Ansehen, aber ich meine, nicht seine Leistung, damit kann er nicht zufrieden sein, wenn er hinten lag. Und ja, ich würde es mir auf jeden Fall nochmal angucken, sagen wir so. Und ich hoffe, dass Graziano Rocchigiani weiter so kritisch sein darf bei Sport1, wie er will. Weil man muss sich auch nicht immer einer Meinung sein. Das ist ja, also weiß ich nicht warum. Das kann ja auch einer richtig finden und der andere falsch und dann redet man halt darüber. Das finde ich auch völlig okay so. So ist es halt im Boxen.
Manu, denkst du denn, dass Graziano Rocchigiani noch sehr lange dann bei Sport1 bleiben wird? Nachdem er bei Feigenbutt schon gesagt hat, das war ein Pussykampf und auch jetzt seine Meinung kundtat, dass das für ihn totaler Quatsch war mit dem Abbruch?
Ja, wenn den ersten Gedanken, wenn man das so hört und mir die Frage so stellst, dann sage ich klar nein, natürlich nicht, weil so ehrliche Meinungen generell von Fernsehsendern eigentlich eher nicht so gerne gesehen werden, wenn man irgendwas schlecht redet. Aber Ich weiß nicht, wenn man einen Rocky Gianni sich überhaupt erst verpflichtet, ja, dann weiß man ja, was für einen Typen man bekommt. Und dass man den schlecht erziehen kann, ja, das, wenn man sich so seine Biografie anschaut oder das, was er so in seinem Leben getan hat und geleistet hat, dann, ja, dann weiß man halt, er wird sich wahrscheinlich eher nicht an irgendwas langfristig halten. Er ist einfach ein emotionaler Mensch und ja, in emotionalen Situationen, wie jetzt in dem Wochenende bei dem Fight, dann zeigt sich der Charakter natürlich dann auch und genau das passiert, was ihn eben auch ausmacht. Er ist ein Mensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt und eben das sagt, was er denkt. Lässt sich da nicht verbiegen. Ist so ein Typ wie Mario Basler. Ist auch ähnlich. Und da weiß man, was man bekommt. Und ich denke schon, dass man das mit einkalkuliert hat, wenn man ihn holt, dass man da so ein bisschen eine Gegenpartei zum Dreves hat. Dreves ist ja wirklich jemand, der alles versucht, immer zu umreden und schön zu reden oder schön darzustellen. Dass man da vielleicht so ein bisschen einen Gegenpart hat, wo man auch ja gezielt einfach möchte, dass da jemand ist, der wirklich gut rhetorisch ist, der Dreves, und dass ein anderer, halt so ehemaliger Boxer, der einfach so das sagt, was er denkt, dass man dann, wie gesagt, wie er gerade schon richtig gesagt hat, dass man ein Gespräch bekommt, dass man eine Kommunikation bekommt, dass da die Leute auch vielleicht unterhalten werden vor dem Fernseher, weil ich sag mal so, dass die jetzt so die riesen Sportveranstaltungen an den Start bringen, Sport 1 ist ja nicht der Fall, das sind ja überschaubare Ansetzungen, so auf leicht europäischem Level, wenn es hochkommt, manchmal nur deutsche Meisterschaften, und da muss man dann schauen, dass zumindest vielleicht der Kommentarbereich irgendwie zumindest sehr, sehr lustig ist, oder das heißt lustig, sondern einfach, dass da Diskussionen entstehen, dass man da darüber spricht einfach, was passiert ist, und genau das ist ja der Fall jetzt. Wenn Rocky Gianni sowas raushaut, dann wird darüber noch, wie jetzt im Box-Podcast zum Beispiel gesprochen, oder auch vielleicht bei den Box-Fans, was der Rocky wieder rausgehauen hat. Und das ist ja auch gut, Mundpropaganda. Vielleicht schalten die anderen dann oder mehr Leute dann beim nächsten Mal ein, weil die einfach sowas gerne hören. Also ich denke schon, dass es bei den Leuten gut ankommt, wenn da jemand ist, der wirklich auch mal das sagt, was er denkt und nicht immer nur wie der Dreves da irgendwas kommentiert, damit er halt ja seinen Job macht und seinen Job so im sicheren Bereich hat. Ich meine, er macht seine Arbeit gut. Der Dreves ist ein, nicht falsch verstehen, ein wirklich guter Kommentator. Ich höre ihn auch sehr gerne. Aber es ist halt teilweise wirklich zu viel Schönrederei dabei. Ich würde mir schon wünschen, auch wie beim Feigenbutz davor, ich glaube, was war es vor 2 Wochen, da muss man einfach auch ein bisschen ehrlicher mal sein. Auch nur ein bisschen, wird ja schon reichen. Also ich meine, da gibt es halt auch wenig schön zu reden bei sowas. Und wenn Dinge einfach schlechte oder negative Dinge passieren, sollte man sie zumindest unter der Hand durchblicken lassen, dass sie auch negativ waren und sie nicht in ein zu positives Licht stellen. Und jetzt bei dem Fight, über den wir gerade sprechen, ja, ist es halt auch wieder ähnlich. Da führt der Reeves wahrscheinlich nach Punkten, müssen wir ja sagen. Wahrscheinlich. Wir wissen es ja nicht. Es wird keine Scorecard veröffentlicht. Bei Boxrec steht es auch nicht drin. Also wir spekulieren nur.
Axel Schulz hat ja auch gesagt, dass in seinen Augen Reeves geführt hat.
Ja, natürlich.
Wobei das auch Tobias Dreves gesagt hat, es ist eng und man kann ihn vorne haben, wenn ich mich da recht entsinne.
Ja, ist richtig, genau. Ja, das macht er ja meistens so. Er lässt sich ja schon die Hintertürchen offen. Er sagt ja auch nicht, dass es 100 Pro ist oder so. Klar, das schon. Aber eigentlich muss es heißen, er ist hier klar in Führung und Murat braucht den K.O., weil das... Du kannst Murat eigentlich ja nicht vorne
sehen. Das hat er, glaube ich, damals mal bei dem ersten Sturm gegen Schudinov-Kampf gebracht. Dass er gesagt hat, dass das Sturm auch hinten liegt.
Ja, ich kann mich erinnern an den Kampf. Genau, stimmt.
Ja. Ja,
kannst du recht haben, dass das so war.
Aber danach fing das, finde ich, also ich will jetzt hier nichts Falsches, aber Sat.1 auch wirklich an, dass da viele Sachen wirklich dann schön geredet wurden. Also den Kampf fand ich damals noch ziemlich objektiv. Danach fing das aber wirklich dann schon ein bisschen wirklich an, ja, schön geredet zu werden.
Ja, wir hatten den zweiten
Spiel noch Kampf so, doch man, dann. Das Gesagte passte nicht zu dem also das Gesagte passte nicht zu dem gefühlt Gesehenen.
Richtig, zum Beispiel der zweite Schulinov-Kampf dann, der eigentlich auch sehr eindeutig bei Schulinov war. Vielleicht nicht ganz so eindeutig wie der erste, aber wenn man sich nachher die Punch-Stats pro Runde zum Beispiel anguckt, die Power-Punches, die gelandeten Treffer, die Work-Rate, all das, dann hat man auch hier den Sieger Schudinov, und da hat Dreves zum Beispiel dann ganz anders kommentiert. Ich meine, es wäre ein verdienter Sieg gewesen. Und die Wettanbieter hatten zum Beispiel eine 12er-Quote in der letzten Runde für Sturm. Das zeigt dann auch, wie der Kampf eigentlich verlaufen ist. Und das, ja, da war es wahrscheinlich schon im Vorfeld ihm auch gesagt wurde, pass auf, selbst wenn der Schwedin auf hier führen sollte, dann mach es nicht so klar. Das wird im Hintergrund natürlich auch passieren. Ich meine, klar, damit verdient er sein Geld. Deswegen zu harte Kritik ist da natürlich dann auch nicht angebracht. Habe ich Verständnis für. Ich meine, wenn ich da meine 1.000 Euros pro Monat verdienen würde für Kommentare, wie wird das ausgesprochen? Gute Frage, sorry dafür. Kommentierung heißt das ja nicht. Also wie heißt das? Für, wenn man irgendwas kommentiert, das ist...
Fürs Kommentieren, für
Deine Sportberichterstattung.
Ja, es gibt da kein anderes Wort für, ne, bei Kommentar. Das stimmt. Okay, ja, nehmen wir Berichterstattung, genau. Ja, dann hat man dafür Verständnis. Und ja, klar, als Fan ist man natürlich dann schon frustriert, wenn man da keine objektive Berichterstattung kriegt, wenn man sich mit dem Sport auskennt und wirklich regelmäßig Boxen guckt, dann weiß man eben, wer da führt und wer nicht. Und ja, wenn das halt dann jemand irgendwie ganz anders darstellt, dann ist das ärgerlich und nervt natürlich ein bisschen. Aber verstehen, klar, kann man das natürlich auch, wenn jemand damit sein Geld verdient. Ja, und jetzt nochmal zu dem Fight jetzt zu Murat. Also wir wissen die Scorecards nicht. Man kann da nur spekulieren, wenn es neutral zugeht, klar, hat man dann Reeves vorne. Das ist klar, habe ich auch mit 3-4 Runden vorne gehabt in der 12. Runde. Aber man weiß natürlich auch, dass das in Deutschland oder auch in anderen Ländern, was den Heimboxer betrifft, nichts zu sagen hat, wie der Kampf verläuft. Es kann auch durchaus sein, dass Murat hier vielleicht vorne lag, möglicherweise. Ausschließen kann man es ja nicht, bei solchen Heimurteilen, die du jedes Jahr hast, wissen wir eben nicht. Und deswegen habe ich da zwei Meinungen zu. Die erste Meinung ist, wenn Reeves nach Punkten führt, dann darf man ihn natürlich in der Situation ganz kurz, ganz knapp, ein paar Sekunden vor Ende nicht aus dem Kampf nehmen. Er war noch nicht am Boden vorher, sicherlich war er müde, er hatte die Handschuhe unten, er hat auch Treffer genommen, ja, aber Murat ist kein Mike Tyson. Und schlägt auch nicht so hart. Der war auch schon ziemlich müde, auch schon irgendwie nach 6-7 Runden war der Akku bei dem schon ziemlich leer. Der hat sich natürlich nochmal, klar, mobilisiert, hat alles reingeworfen in den letzten Runden, weil er wusste, wahrscheinlich brauche ich den Knockout. Hat auch getroffen, aber die Treffer waren jetzt nicht so unfassbar klar und so unfassbar hart, dass man den Reeves da hätte vor irgendwas schützen müssen oder rausnehmen müssen. Also ich denke schon, er hat sich noch bewegt auf jeden Fall, er hat versucht wegzukommen, war natürlich müde und vielleicht auch ein bisschen angeschlagen, aber das ist kein Grund, einen führen liegenden Boxer dann aus dem Kampf zu nehmen, so kurz vor Ende. Dann kannst du warten, bis er runtergeht, zählst ihn an, dann ist der Kampf vorbei und ja, rausnehmen ist halt hier die falsche Entscheidung, sofern er geführt hat. Falls er doch hinten lag, was ja auch möglich sein kann, dann wäre er in der Situation, wo er rausgenommen wurde, nicht mehr in der Lage gewesen, den Kampf selbstständig durch K.O. zu gewinnen, weil er mehr damit beschäftigt war, selbst zu überleben. Und dementsprechend wäre dann ein Abbruch nachvollziehbar, kann man dann machen, weil dann nur noch unnötiges Punishment eben die 30 Sekunden nimmt, ohne eine Chance auf den Sieg zu haben. Dann wäre ein Abbruch wieder vertretbar. Also für mich die klare Situation, wie stand es nach Punkten? Deswegen habe ich zwei Meinungen dazu, die habe ich jetzt gesagt und ja, wir gehen aber mal davon aus, wie gesagt, Reeves hat geführt und der Abbruch war dementsprechend dann nicht in Ordnung.
Wie ist denn deine Meinung des Abends? Angelo Frank gegen Sebastian Formella.
Meine Meinung?
Ja.
Ja, würde ich auch sagen, dass Angelo Frank hier mir ein bisschen zu... Ja, ich will nicht sagen, zu wenig versucht hat er ja schon was, aber er ist zu limitiert gewesen. Aber ich habe vor dem Kampf eigentlich schon gedacht, dass er es ein bisschen enger gestalten kann. Von Männern natürlich klar, in jeglicher Beziehung natürlich Vorteile von der Reichweite, von der Physis, von der Größe, das war klar. Auch der beste ausgebildete Boxer, das auch. Aber auch so ein kleiner Wühler wie Angelo Frank, hätte ich zugetraut, dass er da doch öfter in die Distanz kommt, um auch selbst mal Aktionen zu bringen oder mehr Aktionen zu bringen, aber das ja, war halt wirklich sehr selten der Fall und Formella hat es boxerisch auf jeden Fall gut gemacht, hatte die klaren Treffer und ja, konnte dann in der, ich weiß gar nicht, was, siebte Runde, sechste, siebte, jetzt gar nicht genau, auf jeden Fall irgendwann in der Mitte des Kampfes dann entscheiden, hat dann einen guten Schlag losgelassen, der Abbruch, auch hier vielleicht ein bisschen zu früh, Frank hat sich da auch beschwert, aber ja, im Endeffekt, da war anders als bei Murat halt wirklich auch sehr chancenlos und hätte es weiterlaufen lassen können, aber gut, gewonnen hätte es Ja, sehr wahrscheinlich nicht und dementsprechend okay, kann man hier sagen, der Abbruch geht in Ordnung. Formeller, der bessere Boxer hat hier verdient gewonnen und ja, ich denke, viel mehr muss man da zu dem Kampf dann auch nicht sagen.
Hat jemand von euch was zu dem Kampf zu sagen oder sagt ihr ihm gesagt?
Also eigentlich genug gesagt, denke ich, weil Formella war doch deutlich überlegen und von daher verdienter Sieg. Frank so ein bisschen enttäuschend vielleicht, aber Formella war der bessere Boxer, physisch überlegen, eigentlich in allem überlegen und von daher verdienter Sieg.
Glaubt ihr denn auch, dass die beiden der Hauptgrund war, warum die Halle voll war? Es gibt
Ja.
ja einen Bericht von Malte Müller-Michel, nämlich, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung was war, wo es darum ging, dass wahrscheinlich
Spiegel
Angelo
Online.
Frank und die beiden, genau, und die beiden eigentlich da deutlich mehr Tickets verkaufen als ein Tyron Zeuge, den keiner kennt.
Ja, ich glaube, ich auch schon mitgekriegt. Also ich weiß
Naja, jedenfalls in Hamburg.
ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich mitbedenken, dass das jetzt keine Berliner Veranstaltung ist, wo Tyron Zeuge zu Hause ist und auch eine recht, ja. Der hat schon auch seine Amateurleute oder die Fans noch aus Amateurzeiten aus Berlin hinter sich, aber in Hamburg kann er natürlich nicht mit Formella und Angelo Frank mithalten, wo man, also wo ich auch schon persönlich gehört habe, dass die echt viele Karten so unter ihre Leute bringen. Natürlich darf man das jetzt, ich habe den Bericht auch gelesen von Malte Müller-Michaelis und er lobt ja so ein bisschen, ja, lobt ja so ein bisschen diese heimlichen Kämpfe von halb arbeitenden Boxern irgendwie als Hauptkämpfe und sieht daran nur das Positive, was ich nicht so teilen kann, weil, also ich kenne die beiden auch, ich habe die auch schon mal kennengelernt, die sind nette Jungs und so, aber also ich sehe die auch ganz gerne so boxen, aber man muss halt bedenken, natürlich bringt man mehr Fans mit. Wenn man irgendwie vielleicht im Zirkus ist, dann bringt man natürlich seine ganze Zirkusfamilie mit. Oder die einen halt alle anfeuern, wie bei Angelo Frank. Die stehen natürlich alle wie eine Wand hinter ihm. Das ist auch cool. Ich glaube, er macht was mit Hunden, hat er mir mal erzählt, so Kunststücke. Und Formella, der arbeitet ja am Hafen in Hamburg. Der hat natürlich da auch wahrscheinlich viele Kollegen und auch sonst Fans noch aus der Amateurzeit. Frank natürlich auch. Aber man darf es natürlich nicht schönreden, nur weil die viele Karten verkaufen, was halt schön für Sauerland ist, weil sie sonst da gar nicht boxen dürften. Oder für Wiking, halt, die halt mit Sauerland kooperieren, muss man halt trotzdem
Oder
sagen,
ECB.
oder ECB, können sie halt gar, also dadurch, dass sie arbeiten, werden sie halt auch nie die Weltspitze erreichen. Also man muss halt das Niveau auch sehen, ne? Auf welchem Niveau die boxen. Und wenn man halt noch normal arbeiten geht, neben dem krassen Profitraining, was man hat, dann wird man halt kein Mayweather. Okay, das ist auch hochgegriffen, aber ich meine, man wird halt nicht mal Weltspitze. Man kann halt mit den normalen Leuten, die halt nur boxen, einfach niemals mithalten. Und das ist ja das Traurige eigentlich. Und dann ist es ja auch scheißegal, ob Tyron Zeuge viele Fans in die Halle bringt oder nicht. Der kann sich halt freuen eigentlich, dass er sich nur aufs Boxen konzentrieren kann. Und dadurch ist halt auch sein Niveau höher. Also wenn man das Niveau jetzt mal von Zeuge und von Meller und Frank vergleicht, dann kann man ja schon sagen, dass Zeuge auf jeden Fall eine Stufe höher steht. So würde ich das auf jeden Fall einschätzen. Und er kann halt froh sein, dass er halt nicht nebenbei noch arbeiten gehen muss. Und ich glaube, die anderen Boxer wären auch froh, wenn sie sich nur aufs Boxen konzentrieren könnten, weil sie dann auch bessere Boxer wären. Und es ist
Naja,
eigentlich
selbst
nicht.
Enrico Kölling steht ja nebenbei noch bei sich in der Currywurstbude.
Ja, aber, ja, okay, das habe ich jetzt noch nicht kontrolliert, ob er da wirklich selbst drin steht, aber er hat auf jeden Fall eine am Alex, ne? Müsste man ihn, ja, müsste man mal
Ab und zu
rausfinden.
steht der wohl drin, habe ich gehört.
Ja, und das dürfte ja eigentlich auch nicht sein, finde ich. Also finde ich, also ich bin da völlig dagegen eigentlich, wenn es nicht sein muss, ne? Das ist halt, weil wen interessiert es, ob die Karte verkaufen, wenn sie halt nie Weltmeister werden. Deswegen, also keine Ahnung, finde ich irgendwie. Ja, finde ich irgendwie eher traurig, dass es so ist, aber es geht halt leider im heutigen Boxsport gerade nur noch darum, dass man halt auf die Undercard kommt, wenn man halt viele Karten verkauft. Und das ist auch bei Alba und Pervisai so. Das wird auch bei vielen anderen so sein, weil du halt, ich glaube, da würden sogar wir auf die Undercard kommen, wenn wir da die ganzen Karten verkaufen. Ehrlich gesagt. Also es geht halt nur noch um Geldmacherei und das ist halt schade. So, dass jemand, der halt leider keine Karten verkauft, gar nicht ins Vorprogramm kommt oder halt sehr schwer. Und das dürfte wirklich, das ist eigentlich eine Fehlentwicklung, finde ich.
Wie hat dir denn Tyron Zeuge, den du ja gerade angesprochen hast, gefallen?
Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nach diesem Abbruch bei Caro Moore und Travis Reeves so sauer war, dass ich da gar nicht mehr richtig eingeschaltet habe. Es halt nachträglich dann die Highlights mir angeguckt habe auf Sport1 online. Also ich habe jetzt den ganzen Kampf erst nachträglich gesehen, weil ich einfach so echauffiert war. Ich war genauso aufgeregt wie Rocky.
Echauffiert.
Nein.
Du warst innerlich aufgewühlt.
Ja, genau. Ich war sehr sauer so. Ich hatte da irgendwie keine Lust mehr drauf, das weiterzugucken. Das ist ehrlich so. Also ich hatte keine Lust mehr auf den Boxabend. Deswegen sind so eine Sachen halt auch nicht schön so für die Fernsehsender. Aber ich habe es trotzdem nachträglich geguckt, weil ich natürlich wissen wollte, wie es ausging. Und da war ich sehr überrascht, dass Tyron Zeuge da echt so schnell, vorzeitig, so einen guten Kampf, ja, also für ihn auf jeden Fall einen sehr guten Kampf geliefert hat und in der zweiten Runde durch TKO gewonnen hat. Und auch insgesamt seine Körperhaltung einfach mal ganz anders war als vorher. Ne? Sonst war er ja immer so der Wegdreher, oh, passt mir nicht, der andere boxt unsauber und das nervt mich und ich höre jetzt lieber auf. Also so hat es immer gewirkt. Und diesmal hatte ich so ein ganz anderes Gefühl, so da ist er echt nach vorne geprescht, als ob wie so ein, ja, wie so ein ganz anderer Boxer, ne? Voller Energie nach vorne geprescht mit irgendwie, ich gewinne das Ding. Und ja, die Körpersprache hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja nicht alles gesehen, deswegen müsst ihr da vielleicht noch was zu sagen. Aber mein Eindruck war auf jeden Fall sehr positiv, auch wenn es schnell vorbei war. Aber ich habe auch nicht mit was anderem gerechnet jetzt. Also das musste er auch gewinnen, vielleicht nicht zu früh, aber... Das, ja, musste so sein.
Eugen, hast du da was hinzuzufügen?
Ja, also Zeug hat mir gut gefallen, eigentlich hat sich gar nicht so groß auf Ekpos, ja, Unsauberkeiten eingelassen, wie im ersten Kampf, hat direkt zur ersten Runde echt gute Hände setzen können, also das hat mir schon echt gut gefallen. Und in der zweiten Runde dann halt wieder gut und hart getroffen und Ekpo halt ordentlich beeindruckt. Und ja, der Abbruch kam dann relativ schnell. Auch da hätte ich vielleicht noch tendenziell gesehen, dass man ihn vielleicht noch einmal irgendwie freigibt. Aber ich denke, das hätte am Ausgang nicht viel geändert, weil der wirkte doch sehr dominant, sehr souverän. Und das hatten wir im Gegensatz zu dem ersten Kampf, wo er überhaupt nicht klar kam, doch schon sehr viel besser gefallen. Also weiß ich nicht, Ekpo wirkte auch irgendwie merkwürdig und ja, mit Don King im Ring, das ist auch irgendwie nur noch so ein Schatten seiner selbst, der da im Ring war und irgendwie keine Ahnung. Also ja, für Zeug auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Sieg, auch wenn Ekpo mir irgendwie überhaupt nicht gefallen, also von der Körpersprache her und so. Also,
manchmal hat man das Gefühl, dass er so, dass du dir denkst, so, wer hat den dementen Opa da in den Ring gelassen, ne? Was denkst du?
Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, so in der Vergangenheit, in seinen Hochzeiten hat er irgendwie Leute wie Ali oder Tyson so die Gottheiten promotet und heute reist er nach Deutschland, um Ekpo zu begleiten oder als Manager zu vertreten. Und das ist schon irgendwie heftig. Weiß ich nicht. Sondern ich meine, vor 20, 30 Jahren hätte sich wahrscheinlich nicht ansatzweise für jemanden wie Ekpo interessiert. Und heute managt er sowas und oder ihn und weiß ich nicht. Das ist irgendwie nicht mehr schön. So. Das ist einfach halt auch kurz vorm Ende wahrscheinlich. Ja. Wenn man sieht, was er mal für ein mächtiger Mann war und was er jetzt heute noch ist, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ob das... Er kann ja auch nicht wirklich viel Geld machen. Ich denke, er kann einfach wahrscheinlich nicht aufhören und hat immer noch Bock, so im Mittelpunkt zu stehen und deswegen tut er es halt noch. Ja, aber so Zeugeskampf fand ich gut. Ja, jetzt steht ja auch im Raum vielleicht, dass er gegen Feigenbutz kämpfen könnte. Sowas wäre auf jeden Fall ja einigermaßen interessant, auch wenn er für mich dann natürlich ein ganz klarer Favorit wäre. Aber ich bin mal gespannt, wie es mit Zeuge weitergeht. Nur ich fürchte auch bei Zeuge, auch wenn das jetzt ein schöner Sieg war, wenn man da wieder wenn die Gegnerschaft dann da auch wieder besser wird, dann wird er auch wieder seine Problemchen bekommen. Also solche Leute kann er schlagen, aber wenn es dann die Gegner, also wenn Gegner dann wirklich besser werden, da bin ich mal gespannt, ob er dann wirklich auch noch mithalten kann. Also ich bin da gespannt, wie es mit Zeuge weitergeht. Aber so, gute Leistung, hat er gut gemacht. Hätte ich so nicht gedacht, dass er ihn derart schnell besiegt, aber ja, man muss ihn auch mal loben.
Dann kommen wir doch mal auf einen anderen Kampf zu sprechen, und zwar Dillian White gegen Lucas Brown. Hättest du mit so einer Vorstellung denn auch gerechnet, Eugen, oder kam das schon irgendwie für dich auch etwas überraschend?
Oh, gute Frage. Also ich fand jetzt, Brown war wirklich verheerend in Form. Also
120 Kilo, wohlgemerkt. Das ist schon eine Ansage.
Ja, klar. Ich meine, er ist immer ein kräftiger Junge gewesen und so, aber er war körperlich, wirkte er nicht ansatzweise so austrainiert wie gegen Chagayev. Und da sah er in den ersten Runden ja auch schon wirklich, wirklich schlecht aus. Also den Kampf hat er damals im Grunde auch schon fast verloren. Und ist dann hinten raus, konnte das Ding noch drehen, aufgrund ja Chagayevs Form auch, muss man so sagen. Er hat es nicht mit Skill gemacht, sondern er ist einfach dem geschuldet, dass Chagayev nicht wirklich austrainiert war. So. Und jetzt so nach der Pause und nach der Dopingsperre, also körperlich hat er mir wirklich nicht besonders gefallen. Er wirkte brutal langsam, nicht wirklich explosiv. Man hat wieder gesehen, dass es einfach auch an Skill mangelt, und er ist einfach verprügelt worden. Das kann man nicht anders sagen. White hat ihn einfach ganz klar ausgeboxt und richtig übel verdroschen und dann halt auch extrem schwer K.O. geschlagen. Er war schon überall am Bluten, das ganze Gesicht war angeschwollen und der K.O. war da wirklich übel, so dass man erst dachte, uiuiui, was denn da? Weil das jetzt einer wirklich mal so eine Minute da regungslos liegt, das sieht man ja doch relativ selten im Profiboxen. Und dann kamen sie gleich auch an mit Sauerstoffgerät und Trage und so, und dann musste man sich ja schon ein bisschen Sorgen kurzzeitig machen. Es scheint mir jetzt ja wieder besser zu gehen, aber er ist schon in keiner guten Form angetreten, und das in dem Alter. Und ja, ich denke, das ist wahrscheinlich auch das Ende. Aber Dillian White hat es einfach auch extrem gut gemacht, auch wenn Brown sicherlich nicht in guter Verfassung war. Aber White hat mir so echt gut gefallen. Und ja, für ihn ist es natürlich ein schöner Sieg.
Ja. Den Shape aus.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat sich gut bewegt. Muss man schon sagen. Wirkte agil, wirkte auch relativ athletisch. Also er hat mir schon echt gut gefallen. Also das ist auf jeden Fall ein Kampf gewesen, wo ich mir denke, dieser White, so, warum nicht? Ne? Also der muss sich nicht vor vielen verstecken. Also ich würde eigentlich gegen nahezu jeden gerne sehen. Jetzt, ich meine, gegen Joshua ist es nicht nochmal nötig, aber sonst im Grunde gegen jeden anderen würde ich ihn durchaus gerne mal im Ring sehen. Also, weil gegen wen soll er denn vollkommen chancenlos sein? Also gerne gegen andere. Also,
die Frage stelle ich mal dem Imano. Gillian White gegen, wer gewinnt da?
Oh, man hat den Gegner nicht verstanden.
Genau.
Dillian White gegen?
Luis Ortiz.
Ja, das war der Luis Ortiz.
Dillian White gegen Luis Ortiz.
Ja, würde mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Ortiz gewinnen, weil er natürlich vom Skill der viel, viel, viel bessere Boxer ist. Dillian White ist natürlich jetzt so ein bisschen, man kennt ihn, klar, aus dem Joshua-Kampf, da hat er Joshua, glaube ich, in meiner zweiten Runde angeklingelt gehabt und hatte auch ein paar gute Momente, ohne Frage, war aber da eigentlich doch im Endeffekt über die ganze Distanz eigentlich Punching Ball und wurde dann schwer ausgenockt. Da hat man halt schon gesehen, das ist schon ein qualitativ sehr, sehr großer Unterschied gewesen zwischen Joshua und White. War bei den Amateuren ja nicht so, ich glaube, da hat White gewonnen. Jetzt bei den Profis wurde er halt dann schon, ja, wie gesagt, über die 8 Runden schon ziemlich auseinandergenommen, auch wenn er natürlich Momente hatte in dem Kampf. So, was kam danach? Dann kamen Aufbausiege gegen, glaube ich, irgendwie Allen Levison und sowas. Und ja, dann kam der Kampf gegen Chisora, wo man gesagt hat, ja, vielleicht so ein Ding auf Augenhöhe. Tendenziell hat das eher Chisora gewonnen nach Punkten. Bin ich zumindest der Meinung. Ich hatte Chisora damals mit ein bis zwei Runden vorne. Gut, er hat es gekommen mit Split Decision. Danach hat er halt wieder ja, Leute besiegt, die man halt nicht wirklich ernst nehmen kann. Ich meine, wer ist Robert Hellenius heute noch? Der hat, glaube ich, jetzt irgendwie am Wochenende gegen irgendwie einen 5-12 Mann eine Split Decision bekommen. Ja, der ist halt, den Sieg muss man ausklammern, weil Robert Hellenius eben, man kennt ihn noch, aber wer ist das in der heutigen Zeit noch? Der Sieg ist eigentlich nur auf dem Papier da und braucht man weniger drüber reden. Und Lucas Brown kam in, ja, gefühlt 40 Kilo Übergewicht in den Ring. Eigentlich auch im mehr oder weniger nur Punching Ball. Der war ja so langsam, ich glaube, also ich weiß nicht, gegen wen der an dem Abend gewonnen hätte, der Brown. Das war verheerend einfach, wie der in Form war. Also die Schläge, die konntest du ja von, also da konntest du ja noch einen Kaffeeschluck nehmen, bis du da ausweist. Grausame Performance von Brown, also das würde ich nicht dem Dillian White, die tolle Performance von Dillian White loben, sondern eher das Grausame von Brown. Also den hätte fast, ich weiß nicht, wer da verloren hätte aus den Top 30, Top 40 gegen Brown. Ganz schwierig. Also im Endeffekt hat White in meinen Augen im Schwergewicht bisher noch nichts gezeigt, außer dass er gegen Joshua eine gute Runde hatte, die zweite, auch ein paar Mal gut getroffen hat, den Joshua, ohne Frage. Hat er auf jeden Fall auch Kinn bewiesen, Eier gezeigt, ist nach vorne marschiert, hat auf jeden Fall Joshua ein bisschen geärgert. Das hat er bewiesen. Aber die Siege, die er eingefahren hat, war im Endeffekt eine Robbery gegen Chisora und zwei Pastime-Boys, beziehungsweise unaustrainierte Jungs wie Hellenius und Brown, was man nicht wirklich ernst nehmen kann. Dementsprechend bleibt für mich auf dem Papier kein guter Sieg für Brown. Nicht für Brown, für White, und dementsprechend sicherlich ein Mann, den ich auch gerne in größeren Kämpfen sehen wollen würde. Ich sag mal, wenn Wilder jetzt gegen White antritt, würde ich mir das sehr gerne angucken. Gehört auf jeden Fall, denke ich, auch in die Top 10. Denke ich auch. Aber ich denke schon, dass er gegen ja keinen aus dem Top 10-Kreis wirklich gewinnen würde. Würde er Povetkin schlagen? Ist der Povetkin meiner? Ja gut, gedopt, ungedopt, Povetkin. Gut, wer weiß. Aber ich denke schon, Povetkin ist der bessere Mann. Gegen Wilder, come on. Kommt er da wirklich ran? Der ist ja auch zu plattfüßig, um da wirklich hinzukommen. Wenn der Wilder nicht den Fehler macht, den Joshua macht, und geht da voll rein und boxt ihn einfach raus, der gewinnt ja das auch easy. Wen hast du noch? Miller. Ja. Ja gut, man kann das ansetzen. Wäre interessant. Gebe ich dem Eugen schon recht, auf jeden Fall. Interessant, ja.
Ja, aber das wäre auf jeden Fall nice.
Aber ich sehe den White auf jeden Fall jetzt nicht so, dass er irgendwo Weltmeister werden könnte. Also, welchen Kampf ich gerne sehen würde, wäre Parker gegen White. Ich denke, das wäre so ein Ding, wo man wirklich sagen könnte, das ist so, vielleicht auf Augenhöhe. Würde ich auch tendenziell noch so leicht mit Parker gehen, aber das könnte der White vielleicht schon holen. Aber klar, ist ein guter Contender auf jeden Fall. Man kann den auf jeden Fall in größere Duelle schmeißen. Ohne Frage, nur er kommt mir so ein bisschen zu gut weg aktuell, wie gesagt. Also, er hat eben noch nichts Weltbewegendes bewiesen. Sieht natürlich geil aus im Rekord, wenn du sagst, ja, ich habe Chisora geschlagen, ich habe Hellenius geschlagen, ich habe Brown geschlagen. So auf den ersten Blick, ne, kann man denken, ja, stimmt, krass. Aber wenn man das dann halt so ein bisschen genauer sich anschaut, dann ja, kann man da auch viel schlecht reden. Und es ist ja auch dann im Endeffekt die Realität. Auch Hellenius war ja in grausamem Shape in dem Fight gegen ihn. Deswegen, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit ihm. Also, klar, könnte man aber, wie gesagt, wenn morgen angesetzt wird, Wilder gegen White, ich würde es mir gerne angucken. Würde aber trotzdem sagen, dass Wilder das dann zum Beispiel, ist mal nur Wilder zu nehmen, klar gewinnt.
Ja, er hat ja auch nach dem Kampf direkt gleich von Wilder gesprochen oder ihn herausgefordert, wie so ein Verrückter, saß er da mit seinem Gürtel. Aber ich denke auch, dass Wilder noch ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Also jetzt gleich gegen ihn zu boxen, da sehe ich auch, ehrlich gesagt, keine Chance für ihn zu gewinnen. Also natürlich kann er da irgendwas machen und irgendeine Runde vielleicht mal gewinnen. Aber ehrlich gesagt kann ich dem nicht zutrauen, dass er gegen Wilder irgendwie den Sieg einfährt. Deswegen würde ich da eher ein bisschen weiter unten runter pokern. Also ich fände zum Beispiel gegen Kubrat Pulev eher interessant, weil der ist, also Wilder ist bei BoxRec jetzt auf Platz 6 gerankt, Pulev ist auf Platz 4. So, das wäre eigentlich eher interessant, um zu sehen, was White kann, wie er steht, wie er sich gegen Pulev so macht, ob er da Chancen hat, ob er sich da durchsetzen kann. Und dann kann man dann halt weitersehen, ne? Wenn man sollte sich halt ein bisschen so langsam hocharbeiten, bevor man da gleich vielleicht, weiß ich nicht, von Wilder spricht, wo er eh dann verlieren wird. Auf jeden Fall meiner Ansicht nach. Aber der Kampf war jetzt wirklich nicht irgendwie eine besondere Werbung gegen so einen unaustrainierten Brown, da irgendwie jede Runde zu gewinnen. Und der ist ja auch schon sowieso so fertig gewesen und dann K.O. gegangen. Das sah echt schlimm aus. Ja, deswegen darf man das echt nicht zu hoch einschätzen. Aber ich fand den Kommentar ganz gut. Ich habe es auf Sky dann später noch gesehen. Ich glaube, der englische Kommentar war das. Und ich fand es echt gut, dass sie das halt so gemacht haben, dass sie nicht direkt auf den Ring auch gezeigt haben die ganze Zeit. Also von Weitem den Ring nur gezeigt haben, als halt Brown dann noch so lange im Ring lag, weil man halt erstmal gucken wollte, was mit dem los ist und so und ob er überhaupt wieder aufsteht und dass man da halt auch so drüber geredet hat, dass er am wichtigsten ist und so, dass er halt wieder auf die Beine kommt und die Leute sich um ihn kümmern. Also ich fand, das war sehr, ja, sehr gefühlvoll, sagen wir mal so, von dem Sender kommentiert. Also das fand ich gut, dass man da jetzt nicht so draufgehalten hat, so ist er tot oder nicht, so ungefähr. Gleich die Kamera rauf, so. Also es war ganz, fand ich irgendwie beeindruckend. Ja, hat mich irgendwie, ja, hätte ich so nicht erwartet. Aber der Kampf war jetzt nichts, was man unbedingt sehen muss. Also jede Runde hat Brown verloren, obwohl er nur 5 Kilo mehr gewogen hat als White. Aber der sah echt so schlimm aus. Langsam, alt, mit seinem Bauch, der da irgendwie schon rausquillte. Also das ging gar nicht so.
Sah nicht wirklich vorbereitet aus.
Genau, was noch eine Option wäre, wäre vielleicht den Sieger aus Char gegen Oquendo zu boxen. Für White, vielleicht wäre das eine Option. Du könntest einen weiteren Titel sammeln und dann, ja, dich teurer verkaufen im Marktwert vielleicht, wenn du wirklich mal ein Duell mit Wilder willst.
Okay. Wir haben hier eine kleine P paar Probleme mit unserer Verbindung. Kann man mich hören?
Ja.
Jo.
Gut. Also ist jetzt kein Stottern oder so drin. Prima. Noch im Rückblick können wir erwähnen, dass es die Card Paris gegen Imam gab. Den Kampf hat nicht Paris. José Carlos Ramírez hat geboxt.
Gegen Amir Emian, genau. Und der gewann nach 12 Runden, verdient nach Punkten.
Das
Und
ist gut.
Alexander Gvocic hat gegen Media Ma gekämpft und da auch einigermaßen souverän nach Punkten gewonnen.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Vorschau, zu dem größten Event der nächsten Zeit, würde ich mal fast schon behaupten. Oder sagen wir mal, ein der größten Events. Und das ist die Card in Cardiff, wo Anthony gegen Joseph Parker antritt, wo aber auch ein paar interessante Kämpfer auf der Undercard sind. Der interessanteste dürfte allerdings sein Alexander Povetkin gegen David Price. Imano, wir hatten ja die Tage schon mal drüber gesprochen. Gib doch mal deine Gedanken zu diesem bevorstehenden Kampf zum Besten. Wie siehst du die Chancen von David Price gegen Alexander Povetkin?
Ja, wenn man bedenkt, was Price so widerfahren ist in seiner Vergangenheit, gerade auch gegen, das fand ich so schrecklich gegen den Hammer, Christian Hammer. Also dann, ja, befürchte ich natürlich schon Schlimmes, weil wenn du da, sag ich mal, ja, K.O. ist natürlich übertrieben, er ist nicht K.O. gegangen, er war nur konditionell wieder ziemlich am Ende und wurde dann ja aus dem Kampf genommen, weil er überhaupt nicht mehr in der Lage war, überhaupt sich zu schützen oder überhaupt irgendwas zu tun. Er konnte nicht mehr schlagen, die Arme nicht mehr oben halten, er kam nicht mehr weg. Es sah nach 6 Runden, er sah aus, als ja, hätte er einen 50-Kilometer-Marathon hinter sich. Dann befürchte ich natürlich Schlimmes, weil Povetkin schon eine relativ anständige Workrate hat, ein bisschen Druck macht auf jeden Fall auch, gerade in den Anfangsrunden ist das natürlich schon eine ziemlich hohe Pace, die er gehen kann und befürchtet dann schon, dass das ihm dann wieder Price das genau das widerfährt, was ihm da auch gegen Hammer widerfahren ist. Nun gut, jetzt haben wir neue Informationen. Wir haben da ein bisschen nachgehört oder nachgelesen, ein bisschen versucht, Infos zu bekommen. Price soll wohl ein komplett neues Trainingsprogramm haben, soll sich konditionell auch in wesentlich besserer Shape befinden als noch zuvor. Ja, da kann man natürlich dann von halten, was man will. Tendenziell sind das natürlich meistens immer nur große Töne vor den Kämpfen. Man ist natürlich immer in bester Performance und hat viel besser trainiert und hat ein besseres Trainingslager als je zuvor. Man kennt das ja.
In der Form seines Lebens.
Genau, das hört man ja hin und wieder mal, ne, vor den Fights. Und dementsprechend, ja, gebe ich da natürlich jetzt nicht allzu viel drauf. Aber wir gehen mal davon aus, dass der Price jetzt wirklich in der Form seines Lebens ist und er hat Kondition für 12 Runden. So, dann, wenn das so ist, ist das eine Challenge für Povetkin. Weil Povetkin, nachdem er des Dopings überführt wurde, die zwei Vorstellungen danach waren extrem, ich will nicht sagen schwach, ich meine, er hat immer noch klar nach Punkten gewonnen. Ja, aber es waren auch Gegner, die auf seiner Körpergröße waren und die wesentlich limitierter waren als er. Price wäre zum Beispiel ein Mann, der wesentlich größer ist als er, der hat eine bessere Reichweite, er boxt auswärts und ja, wie gesagt, nachdem er halt in Doping-Test machen musste und wahrscheinlich wieder so in normalen Sphären boxen muss, ohne Mittelchen, scheint auch die Power von ihm so ein bisschen weg zu sein. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass er dann auch wahrscheinlich wenig Chancen hätte, einen Mann K.O. zu schlagen. Wenn er es schon mit Hammer nicht schafft, dann weiß nicht, ob er es mit Price sagt auch mal, der hat so ein schlechtes Kinn. Ich weiß nicht, ob er so ein schlechtes Kinn hat. Ich glaube eher, dass das die Kondition ist, die ihm da immer Streiche spielt.
Und die Psyche.
Genau. Und wenn du aber wirklich top trainiert bist und merkst auch im Kampf so nach 4, 5, 6 Runden, ich bin noch wirklich top fit, so ich habe das im Griff, ich habe die Reichweite, ich kann mich gut bewegen.
Die Schlaghärte.
Genau, die Psyche setzt dir erst dann ein, wenn du dich unwohl fühlst. Wenn du plötzlich merkst, jetzt ich bin schon am Pfeifen, ich habe die Kondition nicht mehr, ich komme nicht mehr so gut weg, was soll ich machen? Dann verkrampft man und irgendwann, ja, dann macht's Klick, dann fängt man sich eine, gerät in Panik und dann, ja, passiert das halt, was mit ihm das ein oder andere Mal dann schon passiert ist. Und ja, das Ende kennt man. Nun, wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal davon aus, er ist wirklich in Topform, da. Wir gehen mal davon aus. Ne? Er hat für 12 Runden Kondition und dann sehe ich einen schweren Kampf für Povetkin, weil eben Price sich auch gerade immer eigentlich in den ersten Runden seiner Karriere, auch in den Kämpfen, wo er K.O. gegangen ist, relativ gut präsentiert. Hat einen guten Jab, hat ein gutes Distanzgefühl, solange die Kondition stimmt, der bewegt sich auch in den ersten Runden ganz gut. Hat auch Power, ohne Frage. Ich will nicht sagen, ob er Povetkin ausnocken könnte. Povetkin hat schon gutes Kinn. War noch nie K.O. gegen Klitschko war mal am Boden, aber ansonsten noch nie K.O. gegangen. Klar, die Chance im Schwergewicht besteht immer, aber ich würde eine Chance sehen, für Price nach Punkten zu gewinnen. Wenn er für 12 Runden Kondition hat.
Darf ich kurz eine Gegenfrage stellen?
Ja.
Der Kampf gegen Klitschko ist ja jetzt auch schon fast 5 Jahre her. Das war ja der letzte Kampf, den er für Sauerland bestritten hat. Bei den Sauerlandkämpfen sah er ja im Endeffekt damals auch oft so aus wie in den Kämpfen, die er jetzt in die letzten beiden Kämpfe bestimmt. Ein bisschen dicklicher, langsamer, nicht mehr ganz so powerful, mit viel Power. Aber der Kampf jetzt zum Beispiel gegen Klitschko, da war er deutlich schlanker und da wirkte der auch, na, sagen wir mal, agiler. Würdest du jetzt glauben, oder was heißt glauben, könntest du dir vorstellen, dass er schon zu dem Zeitpunkt gedopt war?
Puh, ist eine gute Frage. Zum Klitschko-Kampf, ich meine, direkt anschließend nach den Klitschko-Kämpfen denke ich schon, dass er gedopt war, weil ganz plötzlich er jeden Gegner anhitten konnte und den auch meistens sogar kurzrundig ausgenockt hat. Das war das schon ziemlich kurios für Povetkin, weil das hat man eigentlich bei ihm so nie gehabt. Wenn, dann hat er jemanden zermürbt und später dann irgendwie es herausgenommen wurde, aber er war ja plötzlich auch mit One-Punches zugegen und hat er den einen oder anderen Gegner wirklich ziemlich gut K.O. geschlagen. Das war für ihn sehr, sehr auffällig, will ich sagen. Sah auch mit mehr Muskeln an den Armen aus, sah breiter aus, fitter aus einfach. Ich denke, dass das schon was mit dem Doping zu tun hat. Kann Spekulation sein. Das ist natürlich nur Theorie, aber ist ja schon sehr auffällig auf jeden Fall und ganz merkwürdig dann nach dem Doping-Ding, wo es rauskam, die zwei Kämpfe, die er jetzt hatte, war dann lässt dann Christian Hammer stehen. Dann weißt du halt schon, oder kann davon ausgehen, dass das was mit dem Doping zu tun hatte. Und ich gehe mal davon aus, gegen Klitschko, ja, kann schon sein. Gehe ich mal schon von aus, dass er das damals schon gemacht hat, ja. Aber gut, er hat ihn klar verloren. Testet man ihn dann? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn er jetzt gewonnen hätte, hätte man ihn vielleicht getestet. So kann man dann auch darauf verzichten. Aber er hatte ja trotzdem keine Chance gegen Klitschko, muss man sagen. Und es war ein großer Mann, der einen guten Jab hat. Und das ist bei Price ja auch so. Ist auch ein großer Mann, der hat auch einen guten Jab. Der bewegt sich ganz gut. Das Problem ist aber halt nur, ich glaube eben nicht daran, dass er in Topform ist. Und ich denke auch nicht, dass sich das mit seiner Kondition verbessert hat. Ich fürchte, dass das immer noch so ist wie vorher. Und das Povetkin, er ist alt, ja, und er ist auch schlechter als in dem Kampf noch von Klitschko vor 5 Jahren. Logischerweise, er geht auf die 40 zu, ich glaube, 38 oder fast 39. Ist ein relativ kleiner Boxer fürs Schwergewicht. Und ja, keine Mittelchen mehr und so. Schwierig. Also, er ist nicht mehr so gut wie vor 5 Jahren und glaube aber trotzdem, dass das, wenn es ein Christian Hammer schafft, ja, den Price vorzeitig zu stoppen, schafft das ein Povetkin auch jetzt noch. Man hat ja gesehen, was der Povetkin da mit Hammer gemacht hat. Ne? Ich meine, er hat ihn stehen lassen, ja, aber er hat trotzdem jede Runde gewonnen. Er ist besser als Hammer. Deswegen wird er auch den Price vorzeitig besiegen. Ich denke, dass das wieder so sein wird. Der wird in den ersten 3-4 Runden bestimmt ganz gut aussehen, der Price. Wird sich gut bewegen, einen Jab etablieren, wird vielleicht die Runden gewinnen, wer weiß. Kann sein. Aber ich glaube einfach nicht, dass die Kondition für 12 Runden reicht. Ich denke, dass das spätestens so ab der 6. Probleme kriegt und dann so zwischen 5 und 7, 5 und 8, so in dem Bereich, nimmt der Povetkin ihn dann raus. Das wird das Ende für Price sein, gehe ich von aus. Also eine Chance hat Price vielleicht und davon, das würde ich ihm raten, wenn ich trenne, aber ich würde all in gehen, direkt in der ersten Runde oder in den ersten 2 Runden, ersten 3 Runden, alles abfeuern, was ich habe, alles auf den K.O. in den ersten 3 Runden. Dann hat er eine Chance. Ansonsten, wenn er das versucht, boxerisch zu lösen, lang bleibt, sich bewegt, das hört sich gut an, wird auch effektiv sein in den ersten 3 Runden, bringt dir nur nichts, wenn du dann wieder keine Körner mehr hast und dann wieder, ja, ohne Möglichkeiten aus dem Kampf genommen wirst. Deswegen, er hat Power, also muss er sie einsetzen in den ersten 3 Runden, dann hat er eine Chance, vorzeitig zu gewinnen. Ansonsten wird er spätestens in der 2. Kampfeshälfte TKO gestoppt.
Eugen, hast du da was hinzuzufügen? Weil das war ja jetzt schon sehr ausführlich, was der Imano gesagt hat.
Oh, nicht allzu viel, aber ich denke auch, dass die ersten Runden noch einigermaßen gut aussehen wird, aber ich glaube nicht, dass irgendwie Price da irgendwie nur den Hauch einer Chance hat, weil ja, er ist körperlich schon eine Maschine, hat ja auch durchaus Skill, aber sobald er mal eine harte Hand isst oder bekommt, dann ja, dann verfällt er wieder in sein Schema, ist angeschlagen. Also ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass jemand, der so schlechte Nehmerfähigkeiten hat, das irgendwann mal ändert oder abgestellt bekommt. Also mir fällt da jetzt kein Beispiel für ein. Ich denke, er ist das, was er ist, und ich denke nicht, dass er mit jemandem wie Povetkin da mithalten kann. Selbst wenn Povetkin nicht wer in seiner Form ist, die er dann so hatte, so vor 3-4 Jahren, wo er wirklich gut aussah, auch körperlich, vielleicht auch dank gewisser Mittelchen, ich weiß es nicht, aber da sah der ja schon phasenweise echt gut aus und wirkte echt extrem athletisch und dynamisch, und das war jetzt auch nicht mehr so zu sehen, aber ich denke, Price wird da nicht wirklich eine Chance haben und wird da auch wieder K.O. gehen, wie es er eigentlich immer getan hat, wenn es gegen ein bisschen bessere Gegner geht, weil jemand, der gegen Tepa und Christian Hammer K.O. geht, der kann doch auch nur gegen Povetkin auch K.O. gehen. Also alles andere kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich würde da auch einfach mal so K.O.-Sieg Povetkin Runde 4, 5 oder so tippen.
Samira, versuch du doch mal ein mögliches realistisches Szenario zu finden, wo David Price gewinnt.
Da fragst du ja die Falsche. Also ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass David Price gewinnt. Für mich ist, ja, ich weiß nicht, für mich hat er auch so was Anhaftendes, dass sobald eine kleine Schwierigkeit kommt, oder ist sein ganzer Kampfplan im Arsch, also, und er kommt nicht mehr klar. Aber Ich würde es ihm natürlich wünschen, dass er irgendwie, ja, wie könnte er gewinnen? Also eigentlich kann er wirklich nur durch einen Lucky Punch in den ersten Runden gewinnen, wenn er noch Kondition hat und fit ist und zufällig irgendwie gut durch seine Reichweite natürlich, durch seine Größe kommt er theoretisch gut an den Mann sowieso. Ja, eigentlich nur die ersten drei Runden hat er schon recht, was Emanu gesagt hat er Glück irgendwie, wenn er da irgendwas abfeuern kann. Aber ich glaube überhaupt nicht daran und die Wettquoten sind ja auch sehr eindeutig. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt, weil ich das spannend fand, irgendwie 1,6 für Povetkin und David Price zu 8. Also ist schon ziemlich krass. Jemand, der auf Price der irgendwie denkt, dass er eine Chance hat, per K.O. zu gewinnen, sollte auf ihn setzen, da gewinnt man viel Geld. Aber ich würde es nicht machen. Ja, ich kann mir das Szenario wirklich nicht vorstellen. Also, wenn besten will, also es wäre echt eine krasse Überraschung, wenn er da irgendwie in diesem Kampf gut aussieht und länger stehen bleibt als bis zur siebten Runde oder so. Also ich denke schon, dass das vielleicht bis zur sechsten Runde irgendwie sich entscheiden wird, wahrscheinlich vorzeitig. Müsste Povetkin eigentlich noch hinkriegen. Also ich kenne seine aktuelle Form auch überhaupt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass selbst wenn er nur zu 80% seine früheren Leistungen bringt, dass er kein Problem mit David Price haben sollte, weil er einfach der Ausgebildete weiß ich nicht, der hat einfach viel mehr Erfahrung und lässt sich da bestimmt nicht irgendwie von David Price so einen Kampf klauen. Ja.
Und wie ist deine Einschätzung zu Parker gegen Anthony Joshua?
Da,
Wie? Genau. Sag mal, bevor. Mach's doch so. Du sagst das Ergebnis, wie der Kampf ausgeht, und dann sagst du warum.
also, ich würde auf jeden Fall auf den K.O. von Joshua tippen. Die Runde ist natürlich jetzt schwer, also auf die Runde würde ich mich nicht unbedingt festlegen, weil das kann recht früh kommen, aber es kann auch erst recht spät kommen. Also, da würde ich mich echt nicht festlegen, weil es kommt auch auf die Taktik von Joshua drauf an. Es kann sein, die ersten Runden werden sich wahrscheinlich eh nur abtasten, so noch nicht so richtig losgehen, wie bei Klitschko, weiß ich nicht. Aber Parker hatte halt schon in seinem letzten Kampf mit Huey Fury zu tun. Auf jeden Fall fand ich das, dass er da jetzt nicht so krass überlegen aussah oder da halt jetzt nicht seinen besten Kampf gemacht hat. Also ich fand schon, da hat er was zu tun, sagen wir mal so. Und Huey Fury ist schon noch eine andere Klasse als Joshua, gerade was die Schlagkraft betrifft. Ich glaube, sowas, ja, sowas hat er wahrscheinlich noch nicht so wirklich abbekommen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er nicht K.O. geht. Also weiß ich nicht, wenn Joshua Klitschko K.O. schlägt, dann wird er auch Parker K.O. schlagen. Auf jeden Fall, wenn er das will. Und ich glaube schon, dass er das will, damit er seinen Nimbus des unbesiegten K.O.-Schlägers beibehält. Und ich denke mal, dass er das bei Parker auch schaffen wird. Und bei Wilder wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Würde ich jetzt einfach mal so einschätzen, aber ich freue mich schon auf den Kampf. Und ja, also ich bin gespannt. Also vielleicht ist Parker dann auch stärker, als ich denke, oder wächst mit dem Kampf. Das wäre natürlich schön. Aber ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass Parker irgendwie Joshua vielleicht so schwer trifft, dass Joshua liegen bleibt und nicht wieder aufsteht. Also das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Aber wer weiß. Vielleicht ist er stärker, als man denkt oder weiß. Auf jeden Fall wird es ein sehr unterhaltsamer Kampf und ich freue mich jetzt seit langem wieder auf den Kampf und ja, mal gucken, was ihr so sagt. Eure
Du
Szenarien.
sagst also K.O.
Joshua,
Joshua.
aber wann? Muss ich jetzt auch eine Runde sagen oder reicht
Sag
es so?
einfach mal eine Runde.
Ja, was sage ich? Siebte Runde sage ich.
Okay, K.O. siebte Runde, Joshua. Höre ich andere Angebote?
Nö, das halte ich auch für so, dass das realistische Szenario, dass er den irgendwann in den mittleren Runden besiegt. Ich denke, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Kampf relativ intensiv wird, weil Parker ja eigentlich so ein bisschen so ein Brawl eigentlich auch nie abgeneigt ist. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf. Also ich hoffe, er dauert ein bisschen länger. Ich würde Joshua gerne mal wieder so ein bisschen, also das sehen, dass er ein bisschen gefordert wird, auch konditionell, gerade wenn er wieder so physisch enorm stark in den Kampf kommt. Weil hinten raus ist es natürlich dann auch oftmals schwierig, wie so physische Monster, das so 12 Runden aufrechtzuerhalten. Von
Da
daher
sind
hoffe
wir schon
ich,
ganz schön am Pumpen.
ja, von daher hoffe ich, dass Parker doch relativ lange durchhält und wenig frisst erstmal. Aber ich glaube tendenziell nicht. Also ich glaube, dass beide von Anfang an ziemlich viel Gas geben werden und dann einfach Joshua aufgrund seiner brutalen Physis und brutalen Athletik und auch etwas mehr an Skill, dass das Ding dann einfach gewinnt und ihn überpowert und dann halt irgendwo Runde, wie Altamira so sagte, so Runde 6, 7, dann vorzeitig schlägt, vielleicht auch schon 4, 5, wenn es sehr intensiv wird, könnte ich mir auch vorstellen, aber ich bin mal gespannt, weil Parker wiegt jetzt schon nicht so fragil und auch wie jemand, der durchaus auch was nehmen kann. Und auch wenn er mal trifft, hinterlässt er ja durchaus auch Schaden. Ist jetzt kein Mega-Puncher, aber schon jemand, wo man jetzt keine Hand nehmen möchte. Und von daher bin ich mal gespannt. Also der Kampf ist vielleicht nicht ganz so ein Riesenhype, weil niemand Parker so Riesenchancen gibt, aber Parker ist auf jeden Fall definitiv Top 10, Top 5 wahrscheinlich sogar auch im Heavyweight und ja, also ist auf jeden Fall abgesehen von Wilder so und vielleicht auch Ortiz auch so der interessanteste Gegner, den es so gibt wahrscheinlich zurzeit und von daher freue ich mich drauf. Ich bin echt gespannt auf den Kampf, wie es dann ausgeht und ja. Gute Frage, aber ich würde auch so tippen, wie sagen wir halt, Runde 6, 7, irgendwie so in der Mitte des Kampfes.
Was
Vorzeitig
sagt die
für
Manu?
Joshua.
Ja, bevor ich jetzt einen Tipp abgebe, grundsätzlich, wenn man so aufs Papier schaut, beide ungeschlagen, beide Weltmeister, beide einen relativ hohen, was heißt relativ, bei Joshua ist es ein perfekter K.O.-Rekord. Aber auch Parker bei 24 Siegen mit 18 vorzeitigen auch noch gut dabei. Sieht es nach einem engen Duell aus, wenn man nur das Papier nimmt. Aber klar. Wenn man sich das dann genau anschaut, was da los ist, dann muss man leider sagen, dass das wahrscheinlich eine relativ einseitige Angelegenheit werden wird. Ich nehme jetzt mal als Maßstab das Fury-Ding, also die letzte Performance von Parker, und ja, er hat wirklich Schwierigkeiten, 12 Runden gehabt. Er hat das Urteil nachher bekommen. Verdient oder unverdient, das stelle ich jetzt mal dahin. Natürlich hat er mehr gemacht, aber wie viele klare Treffer hat er im ganzen Kampf? Ich bin ganz ehrlich, ich habe die 12 Runden geschaut. Ich habe keinen richtig guten Punch in Erinnerung, wo er den Fury mal richtig gut getroffen hat. So.
Daran, dass der an die ganze Zeit vor ihm weggelaufen ist.
Ja, genau, das kann der Joshua auch gut. Der kann auch gut im Rückwärtsgang boxen, kontrolliert boxen. Der hat einen sehr guten Jab und einen viel besseren Jab als Fury noch und
Ja,
wo viel mehr Dampf
wobei
hinter
man
ist.
sagen muss, dass Joshua Rückwärtsgang beherrscht, aber nicht wegrennen.
Genau, aber das braucht er halt auch nicht, dieses Wegrennen, weil wenn Parker versucht, dann an ihn ranzukommen, frisst er erstmal eine richtig schöne Dampframme. So, und dann gucken wir mal, wie lange oder wie oft der Parker da Lust drauf hat, in diese Dampframme zu laufen. Gegen Fury kannst du natürlich hingehen und ihm hinterherlaufen, weil er dich halt nicht anhitten kann. Dann hat er halt nichts in den Fäusten. Aber mach das mal bei Joshua. Geh mal so hinterher. Und der Parker ist kein relativ schneller Boxer. Der ist nicht schnell. Der kommt nicht ganz so schnell wie Takam zum Beispiel. Takam ist relativ schnell. Der kann sich gut bewegen. Der kann pendeln. Der kann die Schläge auch teilweise gut vermeiden und ist dann am Mann. Aber das kann der Parker nicht. Er ist viel zu
Also im
langsam.
Oberkörper ist er gut, aber die Beinarbeit von Parker ist seine größte Schwäche.
Richtig. Und wenn du mit den Beinen halt nicht schnell genug da am Mann bist, dann frisst du halt den Jab, und der Joshua kann auch notfalls mal einen Aufwärtshaken schlagen oder eine sehr schöne linke, eine sehr schöne rechte. Und das wird der Parker bestimmt am Anfang probieren, weil es ist die einzige Chance, den Kampf zu gewinnen. Er muss rankommen und muss ihn halt anhitten nach Punkten. Ja, wer glaubt daran? Ist das wohl aussichtslos, wenn du gegen Yuki Fury dich schon quälst, den Kampf nach Punkten zu gewinnen, dann ja, wird das gegen Joshua sehr wahrscheinlich auch nichts werden, und braucht halt den K.O. Dementsprechend wird er so auftreten oder wird es auch probieren, bestimmt in den Anfangsrunden, aber er wird schwere Hände nehmen, wenn er das macht. Und ich weiß nicht, wie viel Bock er dann noch irgendwann darauf hat. Ich denke schon, dass er auch einiges wegstecken kann, der Parker. Ich glaube nicht, dass er so ein schlechtes Kinn hat. Hat auch schon einige Bomben in seiner Karriere genommen, aber eben noch keine von einem Mann wie Joshua. Und da ist dann halt die Frage, kann er das nehmen? Ja oder nein? Das wissen wir nicht. Das können wir erst nach dem Kampf beantworten. Wie gut ist das Kinn? Wenn Parker ein gutes Kinn hat, sieht er die Distanz. Das traue ich ihm zu. Und wenn er halt kein gutes Kinn hat, ja, dann wird er ziemlich früh die Segel streichen. Das ist halt die Frage. Ich würde jetzt mal tippen, Parker kann schon ein bisschen was ab. Ich glaube, der war auch noch nicht down in seiner Karriere. Gehe mal davon aus, der kann was nehmen. Und ich sag mal, Punktsieg Joshua wird der erste Kampf von Joshua, der vielleicht mal über die Distanz geht. Weil ich habe folgendes Szenario vor Augen. Parker versucht am Anfang viel. Ersten zwei, drei Runden, versucht ranzukommen, merkt dann aber ganz schnell, dass das Böse wehtut, wenn er das versucht, und wird dann irgendwann nach drei, vier Runden kapitulieren, mehr oder weniger, und sagen, okay, ich lasse das besser. Hat aber keinen Bock mehr, und dann wird das so ein, ja, so ein Ding wie gegen Takam, dass da halt dann wirklich wenig passiert. Wenn Parker dann auch nicht mehr viel nach vorne macht, ich weiß nicht, Joshua, wird er dann so viel Risiko gehen gegen Parker? Wenn er das Ding eh im Griff hat. Klar, jetzt sagt man natürlich, er will diesen Rekord. Und bestimmt wird er dann ab Runde 9, 10 nochmal ein bisschen Druck machen und das versuchen zu erzwingen, was vielleicht ja auch eine Chance für Parker ist dann. Aber eben genau das weiß ich nicht, ob er das dann tut, wenn er es kontrolliert. Macht er dann wirklich nochmal richtig auf wie gegen Takam, wo er dann auch nicht mehr viel zu befürchten hatte, weil der Gegner auch schon ziemlich groggy war. Ich glaube, das riecht so ein bisschen nach Punktsieg. Das würde ich auch tippen, so im 117-111-Bereich. Würde ich sagen, für Joshua. Vielleicht kann Parker zwei, drei Runden gewinnen, traue ich ihm zu. Aber ansonsten weiß ich nicht. Er hat auch nicht die nötige Power. Und wenn er mal durchkommt, kann Joshua auch mal eine Hand nehmen. Der hat auch so viele von Klitschko schon genommen, auch die Dinger von White genommen. Sich ja ein bisschen gezuckt, einfach auch unten gegen Klitschko. Aber im Endeffekt ist Parker kein Power-Puncher. Sehe ich chancenlos. Nach Punkten chancenlos und durch K.O. auch chancenlos. Absolut keine Chance. Also. Entweder, wie gesagt, K.O. für Joshua oder Punkte. Aber ich tippe Punktsieg.
Gut, kommen wir mal zu einer anderen Karte. Die findet in der zum Beispiel Lara gegen Hurd im Supergewicht. Kommen wir auf einen anderen Kampf noch zu sprechen, der auf der Undercard ist. Und das ist das Rematch von Caleb Truax gegen James DeGale. Was denkst du, wie geht dieses Rematch aus? Kann sich die Geld den Titel zurückholen?
Gute Frage. Also, das ist wirklich ein spannender Kampf und natürlich richtungsweisend für die Gils Karriere. Er ist ohne Frage der bessere Boxer von beiden und ich würde es ihm schon irgendwo zutrauen, weil ich denke, er ist nicht so alt und nicht so verbraucht, auch wenn er in den letzten Kämpfen nicht mehr vielleicht ganz so überzeugend war, gerade jetzt gegen den ersten gegen Truex. Gegen Jack hat er noch ganz gut mitgehalten und ich würde es ihm schon zutrauen, nur die Frage ist, ob er jetzt sich einstellen kann auf den Style von Truex und ob er das hinkriegt, das diesmal besser zu machen. Ich meine, er ist ein bisschen fragil und kommt wahrscheinlich mit dem Style einfach nicht gut zurecht. Und wenn er da irgendwelche Lösungen sieht für sich selber, denke ich schon, dass er da gewinnen kann. Aber ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich freue mich sehr auf den Kampf. Bin gespannt, wie die Gegner sich da präsentiert. Also ich bin da nicht sicher, wer da gewinnt. Im Zweifel würde ich wahrscheinlich mit Truex gehen, weil der erste Kampf war so eindeutig, aber ich weiß auch nicht, ob es da irgendwas bei Degil war, was ihn im ersten Kampf irgendwie beeinträchtigt hat oder so. Aber da er natürlich, wie gesagt, der deutlich bessere Boxer, so vom reinen Talent und Skill-Level ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Degil diesmal macht. Aber es ist schwierig zu sagen. Es ist auf jeden Fall, finde ich hochgradig interessant. Genauso interessant wie der Hauptkampf auch. Also das ist schon. Also ich finde, beide Kämpfe sind schon sehr, sehr spannend. Und
Wie ist da
richtungsweisend halt für die
deine
Zukunft.
Meinung, Imanu?
Ja, die Frage hatte ich ja sogar letztens mal, ich glaube, vor einer Woche an euch hier so privat gestellt, was ihr da denkt, wie der Kampf endet. Finde ich auch mega spannend, weil man eben so viele Dinge einfach gar nicht gut einschätzen kann vor dem Fight. Und das macht die Begegnung halt extrem spannend. Also ich würde es fast 50-50 sehen, würde mich hier natürlich im Zweifel immer auf den festlegen, der auch den Hinkampf gewonnen hat. Und in dem Fall war es ja sehr eindeutig und De Gale war ja auch schon davor in dem Kampf gegen Jack extrem, ich will nicht sagen extrem schwach, aber der hat so viel genommen und war defensiv so, ich weiß nicht, was mit ihm in dem Kampf los war, aber allgemein auch gegen Truax im ersten Kampf, das war, die letzten beiden Vorstellungen waren einfach so schwach, dass man da kaum Glauben schenken kann, dass das sich nochmal wesentlich bessert und tendenziell nach so einer Abnutzungsschlacht vielleicht sogar noch schlechter wird. Das ist so meine Befürchtung, die ich habe. Deswegen, wie gesagt, grundsätzlich 50-50, weil der Skill von Dirrell ist natürlich. Von De Gale, Entschuldigung, von Dirrell, sag ich schon. Dirrell ist auch ein guter Skiller, ja. Aber von De Gale ist natürlich grundsätzlich viel besser als der von Truax, aber ich weiß nicht, er konnte das nicht mehr abrufen, die letzten Kämpfe und ich weiß nicht, was damit los ist. Vielleicht ist er mit Verletzungen irgendwie auch eingeschränkt oder er hat vielleicht zu viele Schlachten schon gehabt. Ich meine, er hatte harte Kämpfe gehabt in seiner Karriere. Gerade das gegen Jack, das war schon sehr, sehr böse. Und ja, gegen Truax war es nicht besser im ersten. Und wenn man sieht, man kriegt eine Fünferquote für alle Leute, die wetten auf Truax, ist das schon ziemlich, ja, interessant mit Sicherheit. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen was darauf setzen. Denke, er gewinnt es wieder nach Punkten, zumal es auch in Amerika ist. Hat einen Heimkampf, also tendenziell würde ich wieder sagen, Punktsieg Truax, vielleicht sogar in dem Fall vorzeitig, weil eben De Gale noch mehr abgenutzt ist als ja, vor dem Fight. Deswegen, also ich fürchte für De Gale, dass es das Karriereende wird. Kann ich mir nicht vorstellen, dass nach zwei so bösen. Ja, wobei, Jack war ja gar keine Niederlage, ne? Es war ja ein Draw sogar, aber gefühlt irgendwie eine Niederlage. Wird das nichts mehr mit ihm, denke ich. Ich sag, ja, ich gehe nochmal mit Punktsieg. Truax hat jetzt auch nicht so die harten Hände. 116, 112, 117, 111 in dem Bereich. Vielleicht diesmal sogar als UD für Truax.
Wie ist deine Meinung, Samira? Denkst du, könntest du es nochmal schaffen oder war es das?
Ja, es ist schwer, sich das vorzustellen. Nach so einem enttäuschenden De Gale, dass er jetzt irgendwie wieder so zurückkommt, wie es davor war, wo er seine Hochzeit hatte. Ja, ich würde es ihm wünschen natürlich so, aber irgendwie ist es schwer daran zu glauben, dass er da wieder der Alte ist und jetzt auch noch jemanden besiegt, der ja quasi schon gegen ihn gewonnen hat. Das ist halt psychisch auch nochmal irgendwie belastender. Also ich glaube, da geht der Sieger auf jeden Fall schon mal mit einem kleinen Vorteil in diesem Kampf. Und ich kann mir auch echt schwer vorstellen, dass die Gelder irgendwie den Sieg davon fährt. Das wäre echt irgendwie, das wäre eine krass kämpferische Leistung, wenn er das schafft, aber ich glaube es irgendwie nicht. Also ja, die letzten Vorstellungen waren echt enttäuschend und ja, man weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ja, ich würde auch mit einem Punktsieg gehen für Truax und ja, also ich glaube, das wird nichts mehr für die Gale.
Ja. Ich sehe das eigentlich genauso, weil ich glaube, die Gel hat einfach schon zu viele Meilen auf dem Tacho. Der Hauptkampf ist aber Lara gegen Hurt. Imano, was denkst du? Wird das kubanische Schlachtross deinen Titel behalten?
Ja, denke ich schon. Also Lara hat auch im letzten Fight, den er absolviert hat, eine sehr, sehr gute Vorstellung gebracht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er seine gute Performance aus dem letzten Fight übertragen kann auf den jetzigen. Und hört, ja, ist jetzt kein Überboxer. Also, ich meine, klar, er ist ungeschlagen und ist auch relativ hoch gerankt. Aber ich habe seinen letzten Fight gesehen Oder seinen vorletzten, ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Irgendwo.
Terrell Gauscher oder Juri Foreman? Davor war es Vance Martirosyan und dann davor Jan Zavek.
Ja, ist eine gute Frage, welcher das war. Auf jeden Fall hat er in irgendeinem dieser Kämpfe nicht wirklich überzeugt. Und ich weiß nicht, ja, er hat schon ganz gute Siege im Rekord auf jeden Fall. Trout und so, aber der ist ja auch schon relativ runtergekommen. Hatte auch schon sehr viele Niederlagen davor sich eingefahren. Und ansonsten, ja, dann Jon. Ich weiß nicht, wie gesagt, welcher Kampf das genau war. Auf jeden Fall habe ich bisher jetzt nicht so den riesen positiven Eindruck von diesem Hurt. Also Lara ist der auf jeden Fall technisch wesentlich bessere Boxer. Das Einzige, was natürlich einen Unterschied macht, ist diese Größe. Ne? Also er ist auf jeden Fall wesentlich größer, hat mehr Physis. Das ja, aber Lara wird das wegmachen, denke ich, durch seine Beweglichkeit. Es ist wirklich unfassbar, unfassbar beweglich. Ich glaube kaum, dass das Hurt da das über 12 Runden mit dem Jab dominieren kann. Er wird wirklich Probleme kriegen, ihn zu treffen. Er wird ihn niemals kontinuierlich und konstant mit dem Jab bearbeiten können, sodass er das nach Punkten gewinnen kann. Ich denke, Lara wird zurückgehen, wird beweglich bleiben, wird ab und zu in den Mann reingehen, uploaden, Treffer machen, Treffer sammeln, gut zum Körper arbeiten und im Endeffekt dann nach Punkten gewinnen. Das Kinn von Lara ist auch nicht so schlecht. Ich glaube nicht, dass der Hurt da irgendwie große Chancen auch auf den K.O.-Sieg hat. Also Lara ist für mich schon klarer Favorit im Fight. Wenn Hurt die Chance hat, zu gewinnen, dann wohl vorzeitig irgendwie, aber dafür ist er mir auch zu langsam. Also, Punktsieg Lara so. Puh, ja, ein paar Runden holt er, hört bestimmt, aber ja, so 116 oder 12 würde ich auch sagen. Hier.
Haben die anderen dem eigentlich noch was hinzuzufügen?
Ja, also ich finde den Kampf echt aufregend. Also, Hört ist auf jeden Fall körperlich extreme Maschine, gute Reichweite, sehr groß, körperlich echt stark, hat auch durchaus Skill und durchaus Power. Und ja, also er ist auf jeden Fall einer von den Jungs, die so nachkommen. Und das ist auf jeden Fall für ihn, finde ich, auf jeden Fall eine extreme Standortbestimmung. Also ist ja in der Gegnerschaft schon ein Sprung, klar hat er jetzt Short besiegt. Und sonst, die Gegnerschaft war jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht das so überragend, so Jonat Danjon und so, der solche Leute geboxt. Das ist okay, aber jetzt so gegen Lara wird man sehen, was er wirklich kann und ob er sich gegen jemanden mit diesem Skillset durchsetzen kann, weil man darf nicht vergessen, Lara ist ein wirklicher, wirklicher Elite-Boxer, der halt auch schon vielen Leuten echt Probleme gemacht hat. Also Lara hat extrem gute Siege und zum Beispiel gegen Alvarez ja eigentlich auch nicht wirklich verloren. Und der boxt schon auf einem abartig hohen Niveau. Und Hurt ist halt jemand, der, wie gesagt, körperlich massiv ist und auch so einiges anzubieten hat. Also ich freue mich sehr auf den Kampf und bin mal gespannt, ob sich Lara Hurt auch entziehen kann. Ich denke tendenziell eher ja, dass es so relativ eng wird und das nach Punkten, ich weiß nicht, wer es dann bekommt. Vielleicht, dass Lara eigentlich schon den Kampf verdient hätte, aber dass Hurt dann vielleicht den Sieg bekommt, könnte ich mir auch vorstellen. Aber Hurt ist auf jeden Fall jemand, der da schon große Ansprüche hat und ich denke, der auch alles dran setzen wird, zu gewinnen, weil mit dem Sieg über Lara würde er sich ja quasi für alles qualifizieren, wäre auch für einen Canelo-Kampf oder so äußerst interessant.
Ja, oder für einen Kampf gegen die Charlos, ne, eventuell sogar.
Ja, genau, also das ist schon echt ein guter Mann und man weiß jetzt nicht, der Trout jetzt, aus den er da geboxt hat, wie gut der noch wirklich war, aber er hat ihn im Gegensatz zum Charlo vorzeitig besiegt und das ist schon richtig gut. Und ja, also Hurt ist auf jeden Fall jemand, dem die Zukunft gehört. Die Frage ist halt, wie er gegen Lara aussieht und ob er ihn treffen kann, verwunden kann. Und wenn er das kann, dann wäre das für ihn ein riesen Step-up und auf jeden Fall würden ihm dann extreme Paydays winken. Also das ist schon ein enorm veranlagter Typ. Und Ich freue mich schon sehr auf den Kampf, weil es ist echt so ein Ding, wo ich nicht weiß, wer gewinnt. Also im Zweifel würde ich natürlich mit Lara gehen, aber wenn es eng wird, glaube ich, wird Hurt das Ding kriegen, weil Lara wurde ja eigentlich noch nie großartig favorisiert von Punktrichtern. Und
beide seiner Niederlagen waren ja eigentlich keine gegen Alvarez. Also Duor hätte schon mindestens verdient gehabt, finde ich, in dem Fight. Ist schon sehr, sehr hart, dem das Urteil nicht zu geben oder eine Niederlage reinzudrücken. Auch gegen Paul Williams damals, die MD.
Hat er auch eher gewonnen. Ne? Also
eher gewonnen. Also vom Skill, sage ich ja auch nur vom Skill, ne, ist Lara schon, klar, in allen Bereichen besser als Hurt. Aber das muss nichts heißen. Du hast schon recht, wenn das über die Punkte geht und relativ eng ist und er dominiert, er wird dominieren, er wird nach vorne marschieren, der Hurt, wird Druck machen, wenn man das nachher so auslegt. Ja, hat ja mehr gemacht und mehr versucht, dann vielleicht sehen wir hier auch eine böse Split Decision als Heimurteil. Ja, würde mir auch nicht wundern, hast du schon recht, ja.
Ja, ja. Und das ist halt nur krass. Ich weiß nicht, was Lara jetzt in diesem Kampf verdienen wird, aber wenn man sieht, dass sie eigentlich jemand ist auf Alvarez-Niveau oder vielleicht sogar besser und man sieht, was Alvarez verdient und was Lara verdient, ist das schon nicht so ganz so schön. Ne? Das ist halt, das ist halt so.
Verdient ihr eine Million in dem Kampf?
Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
Würde mich auch immer interessieren, ja.
Aber wenn man so die Gage von Alvarez sieht und ihm, nur aufgrund, weil Alvarez Mexikaner ist und er halt, ja, Kubaner oder Amerikaner jetzt, das ist schon traurig. Aber sein Style ist einfach nicht sonderlich ansehnlich, aber er ist einfach verdammt gut. Und da bin ich gespannt, wie Hurt gegen einen Mann gegen diese Qualität, ob er sich da durchsetzen kann. Weil sollte es Hurt tun, ist er auf jeden Fall auch jemand, der Pound für Pound weit oben angreifen kann. Also ich bin da echt gespannt. Wie gesagt, ich würde im Zweifel echt noch mit Lara gehen, aber mal schauen. Also ich finde, beide Kämpfe sind ja irgendwo extrem richtungsweisend so. Ne? Wird De Gil verlieren? Ist es das so gewesen mit seiner Karriere? Und Lara ist halt auch jemand, sollte er verlieren oder betrogen werden oder knapp verlieren. Lara will halt auch niemand boxen. Weil jeder weiß, den Mann kannst du eigentlich nicht ausnocken. Nach Punkten ist auch super schwierig gegen ihn. Da sieht man einfach nicht gut gegen aus. Und ja, also ich würde auch heute noch mal gerne gegen Alvarez sehen, in Lara, aber das will Alvarez natürlich nicht, weil er nur verlieren kann im Kampf, weil Lara keinen Namen hat und nicht schön anzusehen ist und niemanden gut aussehen lässt. Aber Lara ist schon brutal stark. Also, wie gesagt, also das ist schon heftige Standortbestimmung und für Hurt geht es da um fürchterlich viel. Ne? Also wenn er da gewinnt, dann ist für seine Karriere ja praktisch alles möglich. Ne? Deswegen wird er da alles reinhauen und das wird schon spannend werden. Ja. Dann hätten wir das meiste von der Vorschau geschafft.
Richtig.
Oh, Entschuldigung, ich hatte mein Mikrofon ausgeschaltet. würde ich sagen, Samira, möchtest du noch was dazu sagen? Weil sonst gehen wir mal zu den Zuhörerfragen über.
Nö, dann mache ich die Zuhörerfrage. Und zwar hat Heiko Klein auf Facebook was gefragt. Wir freuen uns ja immer über Zuschriften, also kommentiert ruhig weiter, schickt uns irgendwelche Nachrichten auf Facebook. Seine Frage ist oder lautet: Was haltet ihr von Kuren Gevors Comeback? Kann er was reißen? Ich weiß nicht, ob ihr alle schon davon gehört habt. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich die erste Frage. Ob es schon so publik gemacht wurde, keine Ahnung. Und ich kann nur sagen, dass er jetzt vor kurzem, also Kuren Gevor, vor kurzem auf Facebook selbst veröffentlicht hat, wer sein Gegner sein wird. Und das ist Viktor Poljakow. Der Kampf wird am 8.4. in Hamburg in der Großen Freiheit stattfinden, auf einer Veranstaltung von Boxen im Norden. Viktor Poljakow, ich weiß nicht, erinnert ihr euch wahrscheinlich noch? Er hat gegen Hertel geboxt. Er hat Giovanni De Carolis nach Tyron Zeuge seine nächste Niederlage eingebracht, sogar in Italien zu Hause. Das war halt auch eine recht große Überraschung. Ich würde ihn also auch ich würde ihn als recht starken Gegner für ein Comeback einschätzen. Ich weiß nicht, was ihr da so von haltet. Ich hätte mir vielleicht einen leichteren Mann ausgesucht, wenn ich so lange nicht im Ring gestanden hätte.
Ja, aber ich meine, er hat ja auch nicht mehr so viel Zeit, ne, wenn er es nochmal wirklich ernst meint. Ne? Und ja, so ein Step-Up wäre vielleicht noch gut gewesen, aber ich meine, wenn er da gewinnt und einigermaßen gut aussieht, ja, dann geht schon noch was, weil wenn man so ihn sieht in seiner besten Zeit von seiner Leistungsfähigkeit, ist es natürlich jemand, wo ich sagen würde, der wäre heute immer noch in der Lage, irgendwie so einen Feigenbutz oder so zu besiegen, weil er einfach skilltechnisch solchen Leuten deutlich überlegen ist und wenn der Körper noch mitmacht und der Kopf und der Wille noch da ist, da würde ich ihm schon noch zutrauen, so gerade so von den Leuten, die so hier im deutschen Bereich unterwegs sind, zumindest den einen oder anderen definitiv auf jeden Fall noch zu ärgern. Also, das denke ich schon. Also, dass er sich da vor nicht so vielen verstecken müsste. Also, wenn man jetzt ins Mittelgewicht schaut, ich würde fast behaupten, da wäre ein, wenn er nochmal anknüpfen kann an seine beste Zeit, wäre er schon in der Lage, eigentlich nahezu jeden im deutschen Bereich zu besiegen. Vielleicht sogar Kulscha, ich weiß es nicht, das würde natürlich interessant werden, aber so, abgesehen von Kulscha, die ganzen Leute, so wie Doberstein und Ronny Mittag und solche Leute, das wäre für ihn, denke ich, problemlos machbar. Und wie gesagt, auch mit so super Mittel würde ich ihm auch noch zutrauen, den einen oder anderen zu schlagen. Also, leid es mir tut für Leute wie Feigwurz, aber ich denke, da wäre selbst so ein alter Gevor schon ein bisschen zu viel. Aber ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt bei seinem Comeback und in welcher Verfassung er sein wird. Ich denke, einigermaßen solide wird es auf jeden Fall sein. Er wird sicherlich sportlich immer noch irgendwie was gemacht haben. Ich glaube nicht, dass jemand ist, der gar nichts gemacht hat oder.
Naja, er hat seinen Stiefsohn trainiert.
Genau. Und er wird schon noch ein bisschen im Saft stehen. Und
er trainiert auch mehrere Leute in Hamburg. Also er ist richtig aktiv als Trainer den ganzen Tag. Also
ja.
Macht schon richtig viel. Aber ich glaube, er hat richtig abgespeckt jetzt auch. Also bestimmt 10 Kilo oder so abgenommen. Dieses Comeback. Ja. Also man darf nur nicht vergessen, dass er vor kurzem erst angeschossen wurde.
Ja.
Und anscheinend, ich glaube ins Bein, jetzt wo genau, weiß ich nicht genau. Ich glaube irgendwo in die Wade oder so war das. Deswegen bin ich etwas vorsichtig, sagen wir mal so. Aber anscheinend hat sich das, ja, anscheinend ist es wieder gut geheilt, so, keine Ahnung. Er setzt alles auf eine Karte so. Aber ja, Respekt auf jeden Fall.
Ja, wobei ich das ein bisschen negativer sehe, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Er hat ja in seinen letzten Fights, muss man ja ehrlich sein, ich glaube, Stieglitz 2011, ich glaube, das war so die Performance, die eigentlich noch am besten war. Von all denen. Ich glaube, da wurde er zu Unrecht dann disqualifiziert. Irgendwas war da auf jeden Fall. War vielleicht auch relativ eng und Stieglitz war, glaube ich, auch ziemlich höher. Da irgendwie 10., 11. Runde. Hatte Probleme auf jeden Fall in dem Fight gegen Gevor. Aber was danach dann kam, das Ding gegen Skjelica, wo er verloren hat. Das gegen Barakat. Gegen einen Mann mit 11 Niederlagen. Und dann in Russland total chancenlos gegen Vlasov. Und dann jetzt 6 Jahre aus dem Ring. Ah. Also wenn die Performance in den letzten Fights noch gut gewesen wäre und er geht 6 Jahre aus dem Ring, dann würde ich sagen, ist das möglicherweise ja kein Problem, dass du dann nochmal irgendwie, wenn du sportlich warst, ein bisschen Sparring gemacht hast und so, nicht ganz irgendwie inaktiv warst, dass du dann zurückkommst und gute Leistung bringst. Aber er war halt schon in den Fights davor eben schon relativ chancenlos und auch noch gegen relativ überschaubare Opponenten. Und deswegen ist der Gegner meiner Meinung nach, der jetzt kommt, too much schon. Glaube ich nicht, dass er da gewinnen kann. Aber ich gehe mit Eugen und sage trotzdem, auf deutschen Bereich, einen Herr Mittag oder sowas, könnte er auf jeden Fall noch schlagen. Das sollte er vielleicht auch versuchen. Ich weiß nicht, ob sein Anspruch sein sollte, nochmal Weltmeister oder Europameister sowas zu werden, sondern vielleicht viel mehr einfach auf deutscher Ebene gute Kämpfe zu machen und sich dann noch ein bisschen Geld zu verdienen, weil come on, also er wird kein Weltmeister. Und er wird auch kein Europameister, da bin ich mir ziemlich sicher. Nicht so, wie seine Performance in den letzten Fights war und 6 Jahre raus, das dazu noch. Also würde mich schwer wundern, wenn er damit Erfolg hat, aber ich wünsche ihm alles Gute auf jeden Fall. Ist oft ein bisschen verschaukelt worden. Ich mag ihn von seiner Art. Wir hatten ihn, glaube ich, sogar mal hier im Skype drin früher in der Runde. Ist ein netter Kerl und ich glaube nicht, dass es positiv wird für ihn, aber ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg beim Comeback.
Ja, ich sage auch nicht, dass er Weltmeister wird oder so. Das auf keinen Fall. Nur so Leute mit überschaubaren Skillset wird er immer noch ärgern können. Also.
Ja, für mich war nur die Frage, was hat er für, wisst ihr da nicht irgendwelche Hintergründe, warum kommt er denn zurück, also mit welchem, was hat er für Ziele, hat er das irgendwo gesagt, was ist denn sein Ziel, weil wenn ich einen Gegner sehe, der jetzt kommt, der ist ja schon, es ist kein...
Schon ambitioniert.
Er ist schon, ja, genau, ambitioniert, ist das richtige Wort, genau, ist nicht schlecht, deswegen sieht das so aus für mich, als wenn er nochmal ganz hoch will, so ist zumindest mein Eindruck, weil wenn du ein Comeback machst, dann kannst du jetzt auch gegen irgendwelchen 5 zu 15 Mann kämpfen, machst 2, 3 Kämpfchen, machst dann vielleicht nochmal irgendwie eine deutsche Meisterschaft, danach vielleicht eine Europameisterschaft. Das fände ich jetzt so ein nachvollziehbares Comeback. Aber so direkt mit so einem Gegner einzusteigen, halte ich schon für sehr ambitioniert, ja, auf jeden Fall.
Ja, ich denke mal schon, dass er irgendwie noch Geld verdienen will. Das heißt, er muss dann gegen irgendwelche namhaften Leute, zumindest in Deutschland, boxen, die auch im Fernsehen gezeigt werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er da irgendwie Bock hat, gegen wahrscheinlich das größte Ziel, weiß ich nicht, vielleicht nochmal gegen Abraham zu boxen, keine Ahnung, ob er das will, aber kann ich mir schon vorstellen, weil er da halt viel Geld verdienen würde. Ob das so schlau ist, ist halt die nächste Frage. Aber zum Beispiel gegen Feigenbutz, also das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, so dass er gegen den boxt und da ist
die gegen Chance... Gegen den könnte er sogar gewinnen, denke ich.
Ja, genau, da ist die Chance auch nicht so schlecht, dass er da gewinnt, aber das Problem ist halt, ja, weiß ich nicht, trotzdem ist es halt auch, wenn er selbst in das Comeback, wenn er sich topfit fühlt und er auch im Training die ganze Zeit war, dennoch, er war irgendwie angeschossen, musste sich wieder irgendwie fit kriegen, musste viel abnehmen, stand jahrelang nicht im Ring, ne? Und dann kommt so ein Gegner, der halt recht gefährlich ist, wo man echt nicht weiß, ob er den besiegt. Und wenn er den gegen ihn verliert, dann ist halt die Frage, dann bringt es ihm ja gar nichts, ne? Dann kriegt er gar keinen Kampf mehr. Dann ist es halt eine Blamage im Comeback nach so vielen Jahren. Ist halt das Risiko recht hoch. Also da hätte man sich ruhig noch einen leichteren Gegner aussuchen können, weil gegen Dekarolis, also der war die ganze Zeit fit und er hat gegen Poljakow verloren. Also okay, der hatte an dem Tag auch einen schlechten Tag da in Italien. Also es war nicht sein bester Kampf. Aber trotzdem, oder Hertel oder so, die hatten halt keine Pause und haben halt knapp gegen ihn nur gewonnen oder halt verloren. Und sich dann so einen Gegner rauszusuchen, ist halt, ich finde es auch ziemlich krass. Es wäre halt traurig, wenn das Comeback nach hinten losgeht. Und ich weiß auch nicht, ob das, ja, weiß nicht, ob er sich da so die Gedanken macht, was denn ist, wenn es nach hinten losgeht oder so. Aber ja, man kann ihm nur alles Gute wünschen und ja. Mal schauen, aber klar, also gegen Feigenbutz würde ich ihn auf jeden Fall favorisieren und das wäre den Kampf würde ich auch sehr gerne gucken.
Definitiv, wenn er den Kampf angenommen, er würde ihn jetzt gewinnen gegen den nächsten Gegner, dann würde er auch ziemlich schnell so einen Fight bekommen. Ich glaube, da braucht er danach nichts mehr für tun. Das kommt dann automatisch. Und viel zu verlieren hat er ja auch im Endeffekt nicht. Stimmt schon, habt ihr recht, weil ich meine, wenn er jetzt inaktiv gewesen wäre, dann also wäre ja auch nichts mehr passiert. Und wenn er, falls er jetzt verliert, ja gut, dann ist es halt so. Dann braucht er sich quasi sportlich auch keine Ambitionen mehr irgendwie zu machen. Aber ich denke, das ist auch so eine Sache. Du bist, wie alt ist er jetzt? 37? 38? Ich meine, das ist dann halt nochmal ein Alter, wo die Chance eventuell dann nochmal da ist, was zu tun. Vielleicht will er sich auch nicht irgendwie in 5 Jahren fragen, was wäre passiert, wenn. Ich meine, klar, wird sein Geld wahrscheinlich auch hauptsächlich mit dem Sport verdient haben. Und weiß auch gar nicht, warum er damals retired ist, mit 32 schon. Oder mit 33, wundert mich schon etwas, wenn er damit sein Geld verdient. Aber hat es wahrscheinlich finanziell jetzt auch, denke ich, nötig und will sich vielleicht nicht später irgendwann die Frage stellen, was passiert wäre, wenn er nochmal zurückgekommen wäre. So hat er auf jeden Fall nach dem Fight jetzt eine Antwort auf die Frage und entweder verdient er mit weiteren Kämpfen, hat er nochmal Geld oder es bleibt ihm beim Stand, wie es auch zuvor war. Er ist eben nicht mehr sportlich in der Lage, irgendwas zu bringen und geht dann wieder zurück in den Ruhestand. Also von daher kannst du nachvollziehen, dass man nochmal zurückkommt, es nochmal probiert, warum nicht.
Gab es sonst irgendwelche Fragen von den Zuhörern?
Nee, das war's. Die waren nicht so aktiv. Vielleicht beim nächsten Mal wieder.
Gut, das war
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Gut, dann haben wir eigentlich nur noch die News. Die waren jetzt eigentlich die letzten 2 Wochen auch nicht sonderlich erfolgreich. 2 Nachrichten hätten wir, über die wir sprechen könnten. Und sie handeln von der einen und derselben Person, und zwar Jürgen Brämer. Jürgen Brämer will sich wohl ins Finale der WBSS klagen, weil er ja seinen letzten Kampf aufgrund der Grippe absagen musste. Er ist aber außerdem auch noch der Pflichtherausforderer von Arthur Bitterbiev. Und da fragt man sich ja schon, er hat jetzt seit Oktober 2016 nicht mehr im Halbschwergewicht geboxt. Wie kann er dann also noch bei der IBF im Halbschwergewicht gerankt sein? Eugen, weißt du da was?
Gute Frage, das frage ich mich auch. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da der Antrieb ist oder was dahinter steckt.
Denkst du jetzt auch, dass er gegen Bitterbiev eine gute Leistung zeigen könnte?
Nein, glaube ich nicht. Also, das ist einfach.
Was soll man für einen heißen Brei rumreden, ne?
Ja, ist einfach physisch kein Halbschwergewichtler und Bitterbiev ist ihm in allem überlegen, körperlich, jünger, von der Athletik einfach extrem brutal, vom Skillset brutal und eine Power, mit dem der Brämer definitiv Probleme bekommen würde. Also ich kann mir das nicht ansatzweise vorstellen, was er da irgendwie gegen, dass er dagegen halten kann oder so. Das ist einfach nicht mehr seine Liga. Weil Bitterbiev ist so von der Punching Power das mit das Brutalste, was es so gibt. Und Brämer hat definitiv gegen hartschlagende, körperlich starke Leute meines Erachtens schon immer massive Probleme. Auch wenn man dann in die Vergangenheit schaut, Leute, die recht groß, robust waren. Auch wenn es so ein Mario Veit war oder Hugo Hernan Garay, der von der Statur ähnlich sein dürfte wie Bitterbiev, hatte er große, große Probleme. Und wenn ich mir so ein Garay vorstelle, oder so ein Bitterbiev, die ja körperlich ähnlich sind, aber dann mit so viel mehr Power und so viel mehr Skill, fürchte ich einfach nur, sollte es zum Kampf kommen, würde Brämer verheerend verprügelt werden, weil das einfach so das Beste ist, was es gibt im Light Heavyweight und ich sehe ihn da absolut chancenlos. Und wie es dazu kommt oder kam, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ja, ich hätte ihn lieber weiter im Super 6 gesehen, aber sowas wie gegen Bitterbiev ist, für seine Karriere wäre es ja das Ende wahrscheinlich und das würde auch nicht gut für seine Gesundheit sein, vielleicht wird er ein bisschen Geld verdienen, aber an Brämer Stelle würde ich den Ding definitiv aus dem Weg gehen, weil es bringt ihm nichts, dieser Kampf.
Hat jemand noch von den anderen was dazu zu sagen? Oder denkt ihr, dass Eugen damit eigentlich auch schon alles gesagt hat?
Ja, grundsätzlich denke ich auch, dass Bitterbiev Brämers Karriere beenden würde. Weiß allerdings nicht, ob Bitterbiev vielleicht doch etwas zu viel Hype kriegt. Weil er hat auch Enrico Kölling, er hat sich natürlich eindeutig besiegt, ohne Frage, aber 12 Runden stehen lassen. Und das, obwohl Kölling eigentlich ja gar keine Möglichkeit hat, sich irgendwie zur Wehr zu setzen. Er hat weder die Punching Power, normal müsste Bitterbiev den nach einer Runde, 2 Runden, 3 Runden besiegen können, wenn der denn wirklich so hart schlägt. Aber Kölling hat sich da wirklich gut entzogen und er konnte ihn, glaube ich, in den letzten 10 Sekunden der 12. Runde dann erst durch K.O. besiegen, beziehungsweise wurde dann abgebrochen. Nach dem Kampf weiß ich nicht, ob Bitterbiev so diese Maschine ist, wie er dargestellt wird. Das ist natürlich ein atemberaubender Mann mit einer atemberaubenden Physis. Natürlich auch Schlagpower ist natürlich da. Nur, ich glaube nicht, dass er diese Maschine ist, wie viele sagen. Ich denke, dass er dann noch ein bisschen was zeigen muss. Hat ja auch noch nicht irgendwie einen Mann mit richtig guter Qualität besiegt, muss man auch dazu sagen. Ich denke, der muss auch mal ein bisschen was zeigen. Aber er würde wohl Brämer schlagen, würde aber trotzdem sagen, das ist das, was ich hinzufügen wollte. Ich denke, dass er den Brämer nur nach Punkten besiegen würde. Aber das ist natürlich dann eindrucksvoll. Also ich glaube nicht, dass Brämer viele Runden holt.
Samira?
Ja, ich kann mich da anschließen. Also ich würde auch als Maßstab den Kampf von Bitterbiev gegen Kölling nehmen und da Kölling sich da recht gut gemacht hat, beziehungsweise recht lange stehen blieb und mit seiner Doppeldeckung da auch recht, ja, weiß ich nicht, sich besser gemacht hat, als viele dachten, würde ich jetzt Jürgen Bremer da auch nicht irgendwie eine viel schlechtere Performance zutrauen, sondern eher vielleicht noch eine bessere. Und von daher könnte er da schon auch stehen bleiben. Er würde natürlich auch einiges kassieren, so sehr bestimmt nach dem Kampf nicht schön aus nach 12 Runden, falls es nicht vorzeitig abgebrochen wird. Aber ich glaube, ihm würde der Kampf einfach nicht so viel bringen. Erstens würde er nicht so viel Geld damit verdienen. Zweitens verliert er auf jeden Fall. Und ich glaube, er wird sich da eher darauf verlassen, dass seine Anwälte vielleicht ihn wieder in die World Boxing Super Series irgendwie reinklagen können oder sie sich da irgendwie einigen, dass er da weiter boxt, weil er da einfach viel mehr Geld verdienen würde und auch mit weniger Aufwand, sagen wir so. Und ja, ich denke nicht, dass er unbedingt gegen Beterbiev boxen möchte, aus verschiedenen Gründen. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in circa 2 Wochen wieder und verbleiben bis dahin. Mit freundlichen Grüßen teilt uns bei Facebook oder auf anderen Plattformen. Wäre schön, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt. Es ist immer schön, wenn man neue Zuhörer dazu gewinnt. Und Mundpropaganda ist damals wie heute immer noch ein starkes Mittel. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns auf unserer Homepage bei Facebook oder per E-Mail oder sonst irgendwie. Nur nicht per Briefpost, wir haben kein eigenes Postfach. Ansonsten bis zum nächsten Mal und alles Gute.
Servus.
Servus. Adios.